Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Wir wollten eigentlich fröhlich den ersten Bundesligaspieltag feiern. Aber manchmal kommt es einfach anders, als man denkt. Denn uns hat heute Nacht eine sehr traurige Nachricht erreicht. Christoph Daum ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Was uns tröstlich macht, ist, dass er ruhig, wie es in einer Meldung heißt, und friedlich im Kreise seiner Familie in Köln eingeschlafen ist. Es ist natürlich sehr, sehr traurig für Fußball Deutschland, denn Christoph Daum hat diesen Sport in Deutschland geprägt wie kaum ein zweiter in den letzten Jahrzehnten, war auch immer wieder Gast hier bei uns in der Sendung. Das letzte Mal am 34. Spieltag der vergangenen Saison, als sein Bayer Leverkusen dann endlich dieses Vizekusen-Image abgestreift hat und zum ersten Mal deutscher Fußballmeister wurde. Und am ersten Spieltag der neuen Saison müssen wir uns verabschieden von Christoph Daum. Deshalb fangen wir heute ein bisschen ruhiger an und sprechen über das, was bleibt von einem bewegten Leben im Fußball in Deutschland, vom Leben von Christoph Daum. Mit unseren Gästen, die ich recht herzlich begrüße. Auf der einen Seite Horst Held, der Geschäftsführer Profifußball von Union Berlin. Ich begrüße Michael Färber von der Berliner Morgenpost. Cornelius Küpper ist bei uns, Kommentator bei RTL und der Bild. Alfred Draxler, unser Sport1-Experte, und natürlich auch Stefan Effenberg ist hier in der Runde, genauso wie Ruth Hofmann, die uns gleich mit Reaktionen zum Tod von Christoph Daum versorgen wird. Also allen hier einen schönen guten Morgen. Horst, ich fange mal mit dir an. Du warst Christophs Spieler Ende der 80er Jahre in Köln. Welche Erinnerungen hast du an diesen Charakter des deutschen Fußballs?
Ja, also er hat natürlich zu seiner Zeit, er war seiner Zeit voraus. Ich hatte wirklich das Vergnügen gehabt, in meiner Anfangskarriere unter ihm trainieren zu dürfen. Ich habe ihn erlebt und er hat zu der Zeit, glaube ich, so die Ansicht eines Trainers verändert. Die Art und Weise, wie man mit Menschen, wie man mit Spielern umgeht, das war schon sehr intensiv und er war wirklich in der Lage, eine Mannschaft mitzureißen, eine Kabine im Griff zu haben, halt, ja, und jeder ist durch ihn durchs Feuer gegangen, halt. Das hat man dann auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz gesehen, halt. Also er war wirklich ein erstklassiger Trainer und hat damals den 1. FC Köln wirklich nach vorne gebracht.
Nun ist er, Stefan, ja auch durch seine Sprüche, durch sein Mundwerk, durch seine Motivationsfähigkeiten irgendwie aufgefallen und rausgestochen. Wie hast du ihn erlebt, auch wenn er hier bei uns in der Runde war, was er ja häufig gewesen ist?
Ja, ich habe ja leider nie unter ihm spielen dürfen oder können. War immer ein Konkurrent. Und ich glaube, dass er immer das Optimum aus den Mannschaften rausgeholt hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er das noch erleben durfte, was du gerade angesprochen hast, eben am letzten Spieltag hier in dieser Sendung gewesen zu sein, die Meisterschaft von Leverkusen noch irgendwie auch mitzufeiern und zu genießen. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Tag. Ich habe es auch immer geliebt, vor der Sendung, auch nach der Sendung, immer mich nochmal privat mit ihm auszutauschen. Ein großartiger Mensch. Tut mir natürlich im Herzen weh. Aber, ja.
Ein Mensch, Alfred, natürlich mit auch großen Brüchen. Ja, die Kokainaffäre 2000, dieses ja dann doch nicht Bundestrainer werden. Was bleibt aus deiner Sicht, du hast die ganze Karriere von ihm verfolgt, was bleibt von diesem Trainerleben, von diesem Fußballerleben, Christoph Daum?
Ich habe vor allen Dingen die Daum-Affäre erlebt. Ich war damals Sportchef und stellvertretender Chefredakteur bei der Bild-Zeitung. Als er Bundestrainer wurde, war ich abends mit ihm essen und mit Rudi Völler. Wir haben Pläne gemacht für die Zukunft. Dann habe ich mit Uli Hoeneß natürlich viel telefoniert. Und wir haben Christoph Daum in den USA aufgespürt, als er sich damals dorthin, ich sage mal, versteckt hat. Das waren damals schon wilde Zeiten und es war von allen Seiten, war es, ich glaube, sehr aufgeregt. Vieles ist falsch gemacht worden. Es war nicht immer die Wahrheit, die gesprochen wurde, logischerweise. Das muss man auch heute, wenn wir trauern, muss man das sagen. Aber Christoph Daum war natürlich auch jemand, der immer polarisiert hat. Und das war, glaube ich, sein ganz, ganz großer Vorteil. Im Positiven, leider auch mal im Negativen. Aber unterm Strich bleibt er ein Kind der Bundesliga. Und das ist, glaube ich, das, an das wir heute denken sollten. Also ich bin, obwohl wir nicht immer einer Meinung waren, vor allen Dingen damals nicht, bin ich sehr, sehr traurig heute.
Und einer, der auch eine zweite Chance verdient hat und die auch genutzt hat. Also ich finde das durchaus bemerkenswert, wie er nach dieser Zeit, du hast die Affäre angesprochen, wie er zurückgekommen ist, wie er auch zurückgekommen ist in die Öffentlichkeit, wie er mit Offenheit und Ehrlichkeit und auch mit seinen Fehlern umgegangen ist.
Ja, er ist als anderer Mensch zurückgekommen, muss man ja sagen. Er war ja nicht nur, wie Horst gerade erzählt hat, seiner Zeit voraus. Er war ja auch ein Mensch, der immer überdreht war, der aufgedreht war, der versucht hat, alle mitzureißen. Und er hat danach ein bisschen seine Mitte gefunden. Und das war, glaube ich, das Entscheidende, sodass er also die letzten Jahre wirklich auch was für sein Image und für seine Freundschaften und für seine Kontakte tun konnte.
Conny, du bist aus einer anderen Generation, bist deutlich jünger. Für Menschen deines Alters, was für eine Bedeutung hat Christoph Daum für dich und für deine Generation, wenn ich dich da so ein bisschen globaler fragen darf?
Ja, also was man sagen muss, ein unfassbar beeindruckendes Leben, so ein steiler Aufstieg, so viel Erfolg in der Karriere, dann so ein tiefer Fall aufgrund der Kokainaffäre, über die wir gesprochen haben, dann die Kämpfermentalität an den Tag zu legen, sich wieder zurückzukämpfen, wieder Ansehen zu erlangen, wieder erfolgreich zu sein. Die Krankheit, mit der er dann umgehen musste, diese Höhen und Tiefen, die zeichnen ihn aus, die sind eine Inspiration und die machen ihn dann auch für Fußballfreunde meiner Generation zur Legende.
Für uns Journalisten war er Fluch und Segen, vielleicht gleichzeitig, ja, weil er zum einen total herausfordernd war, weil er aber auch was von sich gegeben hat, weil er was rausgehauen hat. Würdest du mir dazu stimmen?
Unbedingt. Er hat Schlagzeilen produziert, das sowohl positiv als auch negativ, hat immer versucht, auch die Bundesliga dadurch im Gespräch zu halten. Er war für mich ein total belebendes Element für die Bundesliga, auch weil er relativ früh, relativ deutlich so ein Gegenpart zum damals ja auch schon großen FC Bayern eingenommen hat. Also mit anderen Worten, das Produkt Bundesliga immer gut im Gespräch gehalten hat.
Er war sehr erfolgreich als Trainer, war deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart 1992, war dreimal Meister in der Türkei, österreichischer Meister. Aber seine vielleicht beste Zeit hat er trotzdem in Leverkusen gehabt und auch die engste Verbindung natürlich zu diesem Verein. Und das ist verbunden mit einem Mann, mit Rainer Kallmund, der damals Manager war bei Bayer 04 Leverkusen. Und ich freue mich, dass uns Kalli jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Kalli, dein Freund Christoph ist gestern friedlich eingeschlafen. Er hat hart gekämpft gegen den Krebs, hat diesen Kampf am Ende verloren. Wie war euer Verhältnis in den letzten Monaten? Wie viel Kontakt hattest du noch mit Christoph?
Ja, ich bin natürlich zunächst mal tief traurig, obwohl mit dem Ende eigentlich noch zu rechnen war. Aber deine Frage, wie viele Kontakte habt ihr, die waren gerade im letzten guten halben Jahr sehr intensiv. Also wir kennen das alle noch zum Jahreseinlöser, 70 Jahre alt geworden. Wir haben das alle zusammen ein bisschen gefeiert in Köln. Ich war besonders stolz, dass wir eine Versöhnung, die ich so ein bisschen angeleiert hat mit Christoph und Uli Hoeneß gelungen ist. Das fand ich dann noch großartig. Das hat dem Christoph und auch seiner Frau sehr, sehr viel bedeutet. Und dann in diesem Jahr haben wir eigentlich mehr Zeit wie je zuvor verbracht. Zum Jahresbeginn waren wir 2 Wochen in Thailand, in Bangkok, haben wir dann bis spät in die Nacht den wichtigen Sieg von Bayer Leverkusen in Bayern München verfolgt und richtig gefeiert. Ja, und zum Abschluss haben wir dann noch gemeinsam mit unseren Frauen, waren wir zunächst im letzten Bundesligaspiel gegen Augsburg, haben dann die Übergabe der Meisterschale miterlebt, nachher im Casino. Und du hättest ja nicht wissen können, Xabi hat den Christoph so nur im Arm gehabt, der Rudi Völler, der Simon Rolfes, Fernando Caro. Es war eine gemeinsame Feier. Eine Woche später ging es weiter beim Pokal sich in Berlin, wo auch die Ehrung im Olympiastadion an Wetter eng nebeneinander gesessen. Und jetzt war noch ein absolutes Highlight. Im letzten Monat haben wir mit Christoph und auch seinem ganz engen Freund Wolfgang Wodfach, ob der Mannschaft 6 und eine Kreuzfahrt, 2 Wochen gemacht und die EM kommentiert, die Theater, wo voll die Leute saßen, auf den Treppen und es war, er hat es aufgeblüht. Und ich muss jetzt sagen, Es gab so eine Aussage zum Abschluss dieser Reise, wir wären besser zum Schluss an Bord geblieben. Also, entschuldigt, ich bin jetzt raus. Tut mir leid, dass er gestorben ist und ich denke an ihn. Tschüss.
Tschüss, Kalli. Danke dir für deine emotionalen Worte und für die Erinnerung an deinen Freund Christoph Daum. Ja, weil Kalli das angesprochen hat, diese Fehde mit Uli Hoeneß, mit dem FC Bayern München, die hat lange Bestand, aber es ist zum Glück, Kalli hat es auch gesagt, auch ausgeräumt worden. Und Uli Hoeneß hat sich geäußert auf der Webseite des FC Bayern und sagt da, Christoph Daum ist sein ganzes Leben lang keinem Disput aus dem Weg gegangen. Aber wir beide haben vor langer Zeit unseren Frieden gemacht und die Nachricht von seinem Tod macht auch mich sehr betroffen. Er hat tapfer gegen seine Krankheit gekämpft und dabei mit seinem offenen Umgang mit dem Thema Krebs auch vielen betroffenen Menschen Mut gemacht. Den letzten Kampf konnte er am Ende nicht gewinnen, aber der deutsche Fußball wird ihn als einen Menschen in Erinnerung behalten, der immer alles gegeben hat für seine Vereine, seine Mannschaften und weit darüber hinaus. Soweit also der Ehrenpräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß. Und das gefällt mir, das muss ich sagen. Freue mich, dass da Frieden ist. Ne?
Ja, zeigt von Größe auch. Eins ist mir noch wichtig, du hast gerade gesagt, die beste Zeit hat er bei Bayer Leverkusen gehabt. Hm? Ich glaube, für ihn persönlich war die beste Zeit in der Türkei. Mhm. Er ist dreimal Meister geworden dort.
Und große Liebe bekommen, viel Liebe bekommen.
Ich habe ihn ein paar Mal besucht. Er ist auf Händen getragen worden und hat ihn geliebt. Und ich glaube, dass heute in der Türkei die Trauer mindestens genauso groß ist wie hier in Deutschland. Und das hat ihm auch nach dieser Affäre natürlich sehr für sein Selbstbewusstsein und auch für seine Reputation wieder sehr, sehr geholfen.
Und wenn wir es schon ansprechen oder wenn du es schon ansprichst, Ruth, du hast Reaktionen gesammelt und die kommen tatsächlich eben auch aus der Türkei, von all seinen Stationen. Aber fass das doch mal zusammen.
Das ist genau so. Das habe ich auch feststellen können, dass viele Kommentare, Beileidsbekundungen auch auf türkischer Sprache zu sehen waren im Netz. Und wenn wir einmal drauf gucken, was seine vielen Stationen da gepostet haben, wie die sich geäußert haben, da sehen wir eben auch die türkischen Vereine, Österreich dabei, der VfB Stuttgart, mit dem er Meister wurde. Natürlich wird da nochmal dran erinnert. Da heißt es, das ist wirklich ein Höhepunkt seines Wirkens. Und die Eintracht sehen wir auch. Club Brügge ist auch noch mit dabei. Natürlich hat sich Leverkusen geäußert, erinnern da auch noch mal an die drei Vizemeisterschaften und die Teilnahmen an der UEFA Champions League. Das also noch mal hier in einem Extra-Post, wenn ich den einmal noch vorlegen darf. Natürlich freuen wir uns sehr, dass er mit uns gemeinsam dann die Meisterschaft feiern durfte in diesem Sommer. Und die Kölner haben sich natürlich auch gemeldet mit einem Nachruf. Und was ich ganz schön zusammengefasst finde von Bastian, hier einem Fan, der sagt, in den Farben getrennt, in Trauer und Dankbarkeit Verein. Christoph Daum wurde auf beiden Reihenseiten gefeiert und verehrt. Das können nicht viele von sich behaupten. Und natürlich, dadurch, dass die Meldung heute Morgen kam, ist jetzt im Netz viel los und wir könnten sehr viel noch mehr darbieten. Aber es war jetzt einfach auch mal wichtig, diese vielen Stationen von ihm zu zeigen, denn er hat große Fußstapfen hinterlassen.
Ja, vielen Dank, Ruth, für diesen Blick ins Netz und schön zu sehen, wie viel Wertschätzung Christoph Daum da jetzt posthum erhält. Das war ein anderer Einstieg, ein trauriger, ein getragener Einstieg in den Stahlwerk Doppelpass. Wir verabschieden uns von Christoph Daum. Möge er in Frieden ruhen. Wir wünschen seiner Familie, seinen Hinterbliebenen, allen Freunden von ihm viel Kraft in diesen schwierigen Zeiten und machen jetzt eine kurze Unterbrechung und kommen dann zurück mit dem ersten Bundesligaspieltag. So würde sich das Christoph auch wünschen, denn der Ball dreht sich weiter. Wir haben viele Themen, das nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Der erste Bundesligaspieltag der neuen Saison. Und natürlich sind wir Sonntag für Sie da und sprechen über alle Themen der Fußball-Bundesliga. Und schon die ersten 7 Spiele haben viele, viele Themen ergeben. Es fing ja an am Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel in Gladbach. Tolle Stimmung, tolle Choreo und dann gleich das erste Traumtor der Saison. Granit Xhaka, aber auch am Samstag Tore, die man wirklich gerne sich nochmal in der Wiederholung anschaut. Dieser Freistoß in Mainz oder auch dieser Fernschuss von Augsburg. Wir freuen uns, dass der Ball wieder rollt in der Fußball-Bundesliga, dass die Stimmung in den Stadien gut war und haben jede Menge zu besprechen. Zum einen mit unserem Gast Horst Held. Die neue Försterei. Kann Horst Held die Identität zu Union zurückbringen? Gestern einen Punkt geholt, immerhin ein Tor geschossen. In Mainz war es. Union also mit einem Punkt in die Saison gestartet. Wir sprechen mit Horst Held über seine Pläne für die Eisernen aus Berlin. Aber wir haben ja das Eröffnungsspiel auch schon gesehen. Da und nicht nur da gab es VAR-Wut und Handärger. Wir sprechen gleich mit dem neuen Schiri-Boss, mit Knut Kircher, der da schon an der Bar sitzt. Hallo und schönen guten Morgen. Er stellt sich bei uns und spricht über die ganzen Szenen, die durchaus diskutabel waren. War das eigentlich ein Foul zum Elfmeter in der Nachspielzeit oder ist das hier nicht doch ein Handspiel, ein strafbares Handspiel? Gestern wurde es anders entschieden. Wir werden darüber sprechen. Wo stehen wir da eigentlich bei dem ganzen Ärger rund um den VAR? Und wir schauen auf den BVB. Das war das erste Topspiel der neuen Saison. Ging langsam los. Am Ende war es dann doch ein Traumstart für den neuen Trainer, für Nuri Sahin. Gittens lässt den BVB jubeln mit diesem traumhaften Tor. Spät im Spiel 2-0 gewinnt der BVB. Und die haben sich ja ganz schön was vorgenommen für diese Saison. Wollen wieder ganz oben angreifen. Und damit beginnt jetzt auch Ruth Hofmann. Die hat die Frage der Woche und die dreht sich um den BVB.
So ist es, Dankeschön. Ja, es ist ja schon immer ganz spannend, zu Beginn der Saison so eine Prognose abzugeben. Wer spielt denn wirklich mit um die Meisterschaft? Haben Sie den BVB mit auf dem Zettel? Sie wollen ja selber wieder angreifen und haben den Kader ein bisschen verändert. Also wir wissen, Füllkrug, Reus, Hummels zum Beispiel nicht mehr dabei, aber ganz gut eingekauft. Unter anderem Anton, Girassi, Bayer, um einige zu nennen. Und da ist natürlich spannend, was Nuri Sahin daraus macht aus seinem Potenzial. Denn letztes Jahr, wir erinnern uns, der BVB nur Platz 5. Da hatten sie mit der Meisterschaft gar nichts zu tun. Jetzt soll es also wieder anders laufen. Was sagen Sie? Unsere Frage der Woche lautet: Sahin Traumstart. Kann der BVB in dieser Saison wieder um Titel mitspielen? Sagen Sie ja, diese Truppe ist richtig gut drauf, eine echte Top-Mannschaft, oder sagen Sie, das reicht nicht? Also rufen Sie wieder an bei unserem Dopafon oder stimmen Sie dann auch gerne online mit ab. Und jetzt schauen wir uns das Topspiel gegen die Eintracht erstmal gemeinsam an.
Nuri Sahin und der Dank an den Mann, der den Abend gerettet hat. Spät gerettet hat. Der eingewechselte Jamie Gittens und seine fabelhafte Einzelleistung zum 1:0. Der erlösende Moment für den Novizen. Denn bis dahin war es ein ziemlich holpriges Bundesliga-Debüt gewesen für Trainer Sahin und den rund erneuerten BVB. Zumal nur 40 Sekunden vorher Shaibi das Frankfurter 1:0 auf dem Fuß gehabt hatte. Wie nah Misserfolg und Erfolg beieinander liegen, zeigte noch deutlicher Gittens 2:0 in der Nachspielzeit. Denn von Benzebainis spektakulärer Rettungstat, der dann auch noch den Doppeltorschützen bediente, bis zu dem Moment, in dem der Ball die Linie überquerte, dauerte es gerade mal 14 Sekunden. Dennoch, ein glücklicher Sieg war es keinesfalls für Sahin und seine Dortmunder, aber einer, der neben den zwei Gittens-Ausrufezeichen auch ein paar Fragezeichen aufwirft. Und die vielleicht wichtigste Frage ist: Was ist drin für den BVB in dieser Saison?
Ja, relativ schnell.
Und dann ist es Stefan Effenberg.
Die erste Halbzeit hat der BVB nicht wirklich ins Spiel gefunden, hatten Probleme. wollten eigentlich von Anfang an die Spielkontrolle, die hatten sie aber nicht in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit waren sie dann besser, hatten mehr Ballbesitz, 65% mehr Torschüsse und waren im Endeffekt auch der verdiente Sieger gestern in dem Spiel. Aber sie müssen sich natürlich steigern über die ganze Spielzeit, um eben auch oben mitzuspielen. Ich glaube, von der Kaderqualität her ist es sehr wohl möglich, eine sehr gute Saison zu spielen, eine bessere auf jeden Fall als im letzten Jahr. Und ich glaube, dass sie auch ein Wörtchen mitreden können im Kampf um die Meisterschaft.
Bist du auch zufrieden mit dem, was man gemacht hat, transfermäßig? Du lebst in Dortmund, hast also einen direkten Draht zu dem Verein.
Ja, also wenn man sich die Transfers anguckt, allen voran Maxi Bayer und auch Gerassi, dann muss man ja zufrieden sein als Borussia Dortmund. Ich würde sagen, dieses Spiel gestern, was wir gesehen haben, das steht so ein bisschen symbolisch dafür, wie schwer man den BVB in dieser Saison vorhersagen kann. Wir haben die Chaibi-Szene gesehen und 45 Sekunden später hängt Jamie Gittens den Ball in den Winkel. Ich glaube, es muss wirklich alles zusammenkommen für Borussia Dortmund, dass man am Ende vom Borsigplatz träumen darf. Ich vermute eher, es wird der gute alte Kampf um Platz 4. Das ist aber okay für Nuri Sahin. Er hat Geduld gefordert und die bekommt er auch von den BVB-Fans.
Ist das okay? Kampf um Platz 4 oder ist das eigentlich zu wenig für den BVB?
Also für mich ist es eigentlich zu wenig. Also wenn der BVB Platz 4, hört sich ja so an, als würden sie keine Chance haben, Meister zu werden. Also, dass sie Meister werden, glaube ich auch nicht. Aber dass sie zumindest im Rennen sind, das, glaube ich, ist schon auch der Anspruch des BVB. Und man darf nicht vergessen, sie sind Fünfter geworden. Wenn wir nicht diesen einen zusätzlichen Startplatz...
Dann würden sie Europa League spielen.
Würden sie heute Europa League spielen. Das heißt, da ist schon eine Menge, ich sag mal, aufzuholen und eine Menge gut zu machen. Und ich glaube, dass der BVB schon oben, also unter den ersten dreien, mitspielen wird.
Horst, ist ja immer ein bisschen schwierig, über Kader von anderen Mannschaften zu sprechen. Trotzdem, als in dem Fall halbwegs neutraler Fußballbeobachter, ist da deutlich Qualität dazugekommen? Ich meine, ein paar Abgänge, das haben wir gehört, gab es auch.
Also schon nicht so ein schlechter Kader, ne, würde ich jetzt mal so sagen. Also natürlich haben sie die Chance, oben mitzuspielen. Am Ende sind es die üblichen Verdächtigen, die sich da umstreiten werden, aber Dortmund hat schon gut zugelegt. Das Spannende wird sicherlich sein, dass dieser Kader sich jetzt finden muss, wie bei jedem Verein, der eine gewisse Rotation drin hat. Das ist bei uns nicht anders, bei denen genauso. Es sind schon namhafte Spieler gegangen, die den Verein halt auch über Jahre geprägt haben, ob das Hummels oder Reus gewesen ist. Aber sie haben sich aus meiner Sicht schon richtig stark verstärkt. Und das muss jetzt zusammengeführt werden. Und das ist das Spannende, wie schnell ihnen das gelingen wird.
Ja. Stefan, Corny hat es ja gerade schon gesagt, es war richtig knapp, weil... Frankfurt hatte vor dem Tor des BVB diese Riesenchance. Gucken wir mal rein. Mich interessiert deine Einschätzung.
Ja, da haben sie Glück gehabt. Ist natürlich eine hundertprozentige Torchance. Trifft ihn überhaupt nicht sauber. Muss eigentlich nur die Innenseite
falscher Fuß
hinhalten. Ja, falscher Fuß also würde ich jetzt nicht nehmen. Sagen. Den solltest du schon machen mit der rechten Innenseite. Das weiß er aber auch. Und das sind aber die Kleinigkeiten. Du musst auch solche Situationen überstehen. Das haben sie und haben direkt eigentlich mit dem nächsten Angriff dann das 1-0 gemacht. Ruhiger Aufbau im Spiel. Giddens bekommt den Ball in dem Tempo auf. So, jetzt ist natürlich die Frage, gebe ich den Ball in die Mitte oder suche ich jetzt den Zweikampf? Das macht er mit einer unfassbaren, schnellen, sauberen Bewegung und trifft ihn. Also ein tolles Tor von Giddens. Und das war so ein bisschen der Erlöser im Spiel, zu sagen, so, jetzt gehen wir auch als Gewinner vom Platz. Aber das ist eine Top-Situation. Also dieses so 1-gegen-1 so auszuführen, schnell, sauber, auf engstem Raum, ist schon außergewöhnlich.
Was für Fähigkeiten hat Corny, das haben wir ja schon häufiger gesehen. Letzte Saison hat er aber nur ein Tor gemacht, jetzt in dem Spiel gleich zwei. Aber wenn da eben was nachwechseln, es gibt ja noch ein paar andere junge Interessante beim BVB, dann hat Nuri Sahin schon eine Menge Alternativen.
Definitiv, also gerade in der Offensive und Jamie Gittens, du hast es gesagt, letzte Saison 25 Spiele hat er, glaube ich, gemacht, ein Tor, häufig nur reingekommen. Ich glaube, er hat in diesem Jahr das Zeug, tatsächlich der Dortmunder Hoffnungsträger in der Offensive, der Shootingstar zu werden, obwohl der Konkurrenz da so groß ist. Aber wenn wir uns das angucken, er hat die drei Ts mit Technik, Tempo, Tor, Abschluss, unfassbar, wie der den Ball da unter die Latte setzt. Also das war schon Wahnsinn. Und aktuell saß er noch auf der Bank am Anfang, aber ich bin mir relativ sicher, dass Jamie Gittens es im Laufe der nächsten Wochen schon schaffen wird, Daniel Malen oder wen auch immer zu verdrängen.
Ja, das sind die Unterschiedsspiele, aber viel wichtiger, und das hatten wir letzte Woche auch, ist diese Achse beim BVB. Und da haben sie wirklich eine richtig, richtig gute mit Kobel, mit Schlotterbeck, mit Süle, mit Anton. Du hast davor Pascal Groß, ein Schahn, dann davor Girassi. Also das ist schon eine Achse, die wirklich eine extrem hohe Qualität hat.
Trotzdem bleiben wir nochmal bei Jamie Gittens. Das Beino hat er auf Wunsch seines Vaters gestrichen aus dem Namen. Der Abschluss beim 2-0, ja, aber die Bewegung, hier den Gegner abzukochen, ist natürlich Wahnsinn.
Ja, genau, diese Bewegung. Und auch das zeigt seine außergewöhnliche Klasse, die er hat. Ich sage ja immer, im Fußball, der erste Kontakt ist mit das Allerwichtigste und das Entscheidende. Und das hat er hier gezeigt. Dreht total sauber auf, geht sofort in die Vorwärtsbewegung, nimmt Tempo auf, dann kommst du auch nicht hinterher. Hier sehen wir es jetzt nochmal, ne, wie sauber dieser Kontakt ist. Ja, Koch läuft ins Leere, dann nimmt er Tempo auf, will eigentlich eher in die Mitte spielen, sieht man an seinem Kopf, den er immer hochhält und in die Mitte, entscheidet sich dann aber nach links zu ziehen und macht das 2-0. Das war dann logischerweise die Entscheidung. Ich bin gespannt, ob er sich weiterhin so entwickelt. Also es war auf jeden Fall ein Top-Start für Dortmund, aber auch für ihn.
Für ihn und Sebastian Kehl, der Sportdirektor des BVB, hat sich dann nach dem Spiel über Jamie Gittens so geäußert.
Unabhängig von diesem einen Spiel heute sehe ich eine großartige Entwicklung. Ich sehe aber auch noch Potenzial. An den Dingen wird er in diesem Jahr konsequent arbeiten. Ich weiß, wie lernwillig er ist. Ich weiß, wie ambitioniert er ist und wie es ihn ja auch ein bisschen gewurmt hat, dass er heute nicht von Anfang an gespielt hat. Aber wenn er dann so eine Reaktion zeigt, das Spiel am Ende auch entscheidet, dann zeigt das, dass wir die Bank brauchen in all den Spielen.
Ja, dieser Kader, dieser breite Kader, mit diese vielen Alternativen, wir haben drüber gesprochen. Horst, solche Jungs, ist das eigentlich ungewöhnlich, dass die auch ein bisschen brauchen, dass die vielleicht erst im zweiten, im dritten Jahr dann richtig performen? Oder ist das normal und sind wir vielleicht so ungeduldig manchmal mit solchen Spielern?
Definitiv Zweiteres. Ich glaube, das spielt bei einer sehr, sehr guten Verein, starke Mannschaft, die Konkurrenz ist wirklich groß für solche Spieler halt. In jungen Jahren ist es so, dass es immer so ein Auf und Ab ist. Es ist nicht konstant, dass es immer nach oben geht, sondern da kommen halt dann auch andere Einflüsse von außen dazu. Trotz, dass der BVB viele Spieler hat, sie spielen international, aber man muss hart kämpfen, um am Ende Spielzeit zu bekommen. Und deswegen brauchen die Spieler halt einfach in jungen Jahren auch ein bisschen Zeit. Man muss ihnen diese Zeit geben.
Und dass er sich wirklich reinhaut, merkt man auch daran. Gibt mittlerweile Interviews auch auf Deutsch, lernt also auch die Sprache, was ich sehr, sehr gut finde. Jetzt haben wir einen jungen Trainer beim BVB. Ist nicht der einzige, es gibt einige, auch oben. Ja, also Kompanie, Alonso ist ja auch noch relativ jung und neu im Geschäft. Traust du Nuri das zu, diesen großen Tanker BVB auf Erfolgskurs zu lenken?
Ja, er ist von allen Jungen der Jüngste, glaube ich, ne, in der Bundesliga. Und und auch da trifft, glaube ich, das zu, was Horst gerade über Spieler gesagt hat. Man musste erst mal abwarten. Mhm. Das ist sein erster Job als Cheftrainer in der Bundesliga. Das wird schwer in Dortmund. Da sind viele, bei so einem Traditionsverein sind viele Kräfte, die auf ihn einwirken. Ich glaube, das Zeug dazu hat er. Also die, was ich höre aus Dortmund, sind sie alle sehr angetan von ihm.
Ja, und er hat ja durchaus auch schon, wenn ich das richtig weiß, auch ein paar klare Worte gefunden, zum Beispiel zur Rolle von Sven Mislintat und so. Also wie wird er denn wahrgenommen von den Dortmunder Fans? Weil er ist ja eine Vereinslegende, der war ja auch als ganz junger Spieler schon sehr, sehr gut.
Ja, definitiv. Und ich finde es tatsächlich beeindruckend, wie er als junger Spieler bei seiner ersten wirklich großen Station in der Bundesliga einen so großen Verein mit so viel Ruhe und so viel Selbstvertrauen jetzt schon führt, beziehungsweise das auch ausstrahlt. Das ist außergewöhnlich für Nuri Sahin. Und er hat eben eine gewisse Autorität, bleibt dabei smart, also Paris Brunner, da gab es ja auch schon den einen oder anderen Seitenhieb. Das ist schon sehr gut, was Nuri Sahin da macht. Ich glaube, er hat aus den Fehlern seines Vorgängers, von Edin Terzic, gelernt. Die beiden sind ja Kumpels. Und Edin Terzic wurde ja dann irgendwann, wir erinnern uns, dann in so eine emotionale Ecke gerückt. Der kommt mehr über die Emotionen.
Der kann alle Ultratexte mitziehen.
Ganz genau. Aber Nuri könnte das auch. Aber er zeigt schon knallhart, dass er auch sehr viel Fachwissen hat und trägt das nach außen.
Wir hören ihn, den immer noch neuen Trainer des BVB, nach dem ersten Sieg in der Saison.
Jeder Trainer hat 5 Wechsel. Also wenn ich jetzt jedes Mal mir auf die Schulter klopfen sollte, weil ich gewechselt habe, ich wechsle die halbe Mannschaft aus. Deswegen, das geht schon auf die Kosten der Spieler. Und das Lob, was sie mir ja gerade geben, geht an die Spieler. Und es ist wichtig, dass die Jungs gut reinkommen, dass sie die Qualität hochhalten. Und das haben heute alle 5 getan. Und klar, für Jamie freut es mich extrem.
Trotzdem, Stefan, wenn du dann gut wechselst, ist auch nicht schlecht, ne? Als Trainer, dass du da nicht daneben greifst im ersten Spiel in der Saison. Ne?
Das ist richtig.
Ja, Dankeschön. Dankeschön, Stefan. Du nimmst dich so ähnlich zurück wie Nuri Sahin.
Wenn du die Qualität noch hast auf der Bank, um nochmal nachzulegen und um eben auch einen Unterschied auszumachen, ist das natürlich eine extrem hohe Qualität. Leverkusen wurde Meister und hatte die Erfolge im letzten Jahr, genau weil sie diese Spieler auch auf der Bank hatten. Mhm. Und wenn Sahin das hat, kann er ja nur nochmal Qualität on top einwechseln. Also so schwer ist das jetzt nicht.
Aber danke, dass du das noch ein bisschen ausführlicher ausgeführt hast.
Ja,
freut mich, dass du auch deine Aufgabe als Experte auch in der neuen Saison dann nach Aufforderung noch ernst nimmst. Sehr gut. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich über den doch schon relativ großen Ärger rund um den VAR. Da geht es um die Eingriffsschwelle. Es geht auch immer noch ums Handspiel. Und jetzt Torup bei Augsburg, der war gestern ziemlich bedient.
Wir haben vor 3-4 Tagen hier, haben wir eine Regelstunde gehabt, wo der Schiedsrichter zu uns gesagt, wenn der Hand irgendwo außerhalb Körper und so weiter, der vergrößert den Körper, egal ob es mit Absicht oder nicht, ganz klar 11 Meter. Und jetzt sehen wir eine, er war sogar draußen, hat angeguckt, hat ganz klar den Hand berührt, nichts anders, und dann sagt er, kein 11 Meter.
Ja, und was soll ich dann meinen Spielern sagen, sagt er. Das besprechen wir gleich mit dem Schiri-Boss, den wir gerade kurz gesehen haben. Mit Knut Kircher hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Kurze Pause, dann geht's weiter. Willkommen zurück im Airport Hilton in München zum Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Mario von Adel und Band. Knut Kircher hat mittlerweile Platz genommen, der neue Schiri-Boss vom DFB. Wir werden gleich einiges zu besprechen haben, aber vorher ruht noch mal mit der Frage der Woche und unserem Tippspiel.
Ganz genau. Also ich muss sagen, der BVB hat noch viele Skeptiker hinter sich. Denn wir haben ja gefragt, ob der BVB in dieser Saison wieder um Titel mitspielen kann. Und da sagen 71% nee. Das wird nicht. Soweit ist die Mannschaft noch nicht. Wir haben ja auch ein paar Kommentare dazu. Es war eben nur ein Spiel. Es war nur Frankfurt, heißt es da, und nicht Leverkusen oder Bayern, und das auch noch zu Hause. Conny sagt, also definitiv klappt das nicht. Aus meiner Sicht sind die Neuzugänge gut, aber eben nicht sehr gut und für Titel gut genug. Das ist dann so ein Muster der vergangenen Jahre, heißt es hier. Und Gittens hat aber natürlich mit seinen 2 Toren da schon für Furore gesorgt. Also dem Mann traut man jetzt mehr zu, als vielleicht noch in der vergangenen Saison. Da heißt es, wir haben einen Top-Stürmer. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie Sie so in einem Tippspiel erfolgreich werden, liebe Zuschauer. Wir sind nämlich auch dabei. Also Flo führt ja gerade unser Tippspiel an bei Sport1 mit Peter Neururer zusammen nach einem Spieltag. Gott, nur, ne? Also da ist noch viel zu holen, für mich vor allem. Und Sie können auch gerne mitmachen, gibt wieder Preise zu gewinnen. Unter anderem können Sie dann auch mal hier im Doppelpass vorbeischauen. Also viel Erfolg damit. Und jetzt hören wir natürlich noch rein ins Dopafon mit Ihren Kommentaren.
Ich glaube, dass Dortmund Dritter oder Vierter wird. Und es fehlt ein Füllkrug, wie früher vorne. Sie brauchen einen Mittelstürmer, der sich da voll reinhängt. Es fehlte was. Egal wie sie flanken, es kommt ja nichts an.
Also meine Meinung ist, dass Dortmund mit der Form, so wie die gestern gespielt haben, ich war live im Stadion, der Meisterschaft nichts zu tun haben werden.
Borussia Dortmund kann Meister werden, kann mitspielen um den Titel, wenn diese Mannschaft endlich einmal über mehrere Spiele konstant spielt.
Der Trainer ist unerfahren und viel zu jung für Dortmund. Euroleague ist möglich, aber mehr nicht.
Durchaus skeptisch, der letzte Zuschauer. Damit beenden wir das Thema BVB. Klar, über die Proteste gegen Rheinmetall hätten wir noch mal sprechen können. Aber wir haben jetzt hohen Besuch. Freue mich sehr, dass der neue Schiri-Boss des DFB hier ist. Begrüßen recht herzlich Knut Kircher. Hallo.
Vielen Dank. Dankeschön.
Damit sind wir bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Knut und ich haben gerade festgestellt, wir kommen nicht nur aus dem gleichen Ort, sondern wir waren sogar auf dem gleichen Gymnasium. Also verrückt, zwei Tübinger hier in der Runde. Das soll aber nicht unser Thema sein, sondern das, was ihr euch vorgenommen habt für diese Saison. Ja. Ihr wart ja auch noch mal in so einer Art Kurztrainingslager im Homeground in Herzogenaurach, wo sich auch die deutsche Nationalmannschaft während der EM aufgehalten hat. Und bevor wir sprechen, gucken wir mal kurz rein. Das waren die Ergebnisse dieser Tage in Herzogenaurach.
EM-Schiedsrichter-Zweier an einem besonderen Ort. Genau hier in Herzogenaurach hatte die deutsche Nationalmannschaft ihr EM-Quartier bis zum bitteren Ausscheiden. Aus der Traum. Und im Homeground von Adidas, dem Trainingscamp, also wurden traurigste Gedanken gewälzt, die viel mit einem Schiedsrichter zu tun hatten. Und genau das Thema bewegt auch die deutschen Unparteiischen Jöllenbeck, Schröder, Schlager und Co. Und das ist der Grund.
Dann gibt es eine Armhaltung, die so ist. Ein Schuss aufs Tor, der ins Tor gegangen wäre, sehr wahrscheinlich. Dann ist der Gedanke dahinter, dass alle, die Fußball lieben und schätzen, da ein Handspiel erwarten.
Ein hochbrisantes EM-Thema für Zweier und Kollegen. Sinne schärfen in Sachen Torschussabwehr. Und dazu gibt es beste Beispiele aus der Bundesliga. Fast deckungsgleich mit der Handspielaktion gegen Spanien. Nehmen wir nur mal diese Szene aus Freiburg-Bochum. Schuss aufs Tor, der Verteidiger blockt den Ball mit dem Arm. Schiri Reichel, einer von zwei Dutzend Bundesliga-Unparteiischen, gibt Elfmeter. Das Fußballherz schreit nach einfachen Lösungen. Die Praxis für Zweier und Co. weitaus schwieriger. Denn so klar Elfmeter bei einem Schuss aufs Tor auch scheint, so kompliziert macht es die international gültige Regel.
Das Thema Torschuss und der Torschuss wurde geblockt. Also die Richtung des Balles findet sich aktuell einfach nicht im Regelwerk. Und da sind wir Schiedsrichter dann auch natürlich dran gebunden und können jetzt nicht sagen, ich empfinde das aber so und ich finde, das ist ein guter Ansatz, also folge ich dem. Sondern wir müssen uns an das halten, was das Regelwerk aktuell hergibt. Und da ist nicht die Rede davon, ob der Ball Richtung Tor geschossen wird oder ob er eben geflankt wird. Jedenfalls nicht, was eine potenzielle Strafbarkeit einer Armhaltung angeht.
Auch der sogenannte Videobeweis beim Handspiel, Dauerstreitthema. Mal Elfer, mal keiner, fast identische Szenen, unterschiedlich bewertet. Mal meldet sich der Kölner Keller, mal wieder nicht. Dabei ist dessen Aufgabe doch eindeutig. Eingriff nur, wenn eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt. Das wird jedem im Kölner Keller jetzt nochmal ganz klar mitgegeben.
Der darf nur eingreifen bei Schwarz oder Weiß. Aber sobald er in den Graubereich ist, Ecke kommt, Finger weg. Da muss eine Klarheit rein, da muss eine Einfachheit rein und dann muss auch eine Klarheit rein. Da darf ich eingreifen, da muss ich eingreifen und ansonsten habe ich Ruhe zu bewahren.
Der Homeground in Herzogenaurach für Felix Zweier und seine Kollegen. Startrampe in eine Saison mit möglichst wenig Handspielstreitereien.
Das war das Ziel und das ist es immer noch. Jetzt haben wir 7 von 306 Bundesligaspielen dieser Saison gesehen. Und jetzt sitzen wir genauso betröppelt da wie die ganze letzte Zeit. Wir haben schon wieder Handspielärger. Oder ist bisher alles aus deiner Sicht so gelaufen, wie du es da in dem Beitrag gesagt hast, nur schwarz oder weiß, Graubereich, muss man Ruhe bewahren?
Absolut nicht. Da ist gar nichts alles zu 100%iger Zufriedenheit gelaufen. Ja, es gab sehr gute Spiele, auch vielleicht nochmal aufgreifend das gestern Abend mit Dortmund-Frankfurt, mit einem Riesenballihu vorher. Wieso Felix Zweier jetzt wieder in Dortmund nach der ganzen Vorgeschichte, hat gestern Abend einen sehr guten Job gemacht. Alles ruhig, von daher Tagesordnung kann auch für ihn in Dortmund wieder kommen. Das sind so Dinge, die gehen da leider unter. Ganz viele Spiele sind gut gelaufen. Und natürlich, und deshalb, sonst wäre ich ja heute nicht hier, ja, zu aktiven Zeiten war ich so uninteressant, dass ich nie eingeladen wurde. Ich muss ja also zuerst mal Chef werden, der Schiedsrichter, dass ich hier eine Einladung bekomme. Ja, gut, ist so. Sei es drum. Egal. Nein, und deshalb sitzt man heute hier, weil genau das sind ja die Diskussionen. Wir wollen ja alle gemeinsam den Fußball nach vorne bringen. Wir wollen Fußball erleben, wir wollen Fußball-Emotionen. Und wir wollen keine unsäglichen Diskussionen nachher über das Thema Handspiel oder VAR-Eingriff oder sowas.
Haben wir heute aber eine Diskussion, ob es unsäglich wird, da sind wir selber irgendwie mit dafür verantwortlich. Ganz kurz noch zu Felix Zweier. Eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt ist Schluss mit dieser Dortmund-Problematik, ich setze ihn direkt gleich im ersten Spiel dort ein?
Ganz bewusst, und ich habe mir auch zum Ziel gegeben, alle 36 Profivereine mal im Laufe der Saison und idealerweise im Laufe der Vorsaison zu besuchen, um einfach in einem nicht so emotionalisierten Umfeld im Laufe eines Spiels mit allen Protagonisten, Trainer, Sportdirektoren, Managern zu reden, weil mich natürlich auch deren Meinung interessiert. Wir sind gemeinsam an einem Teil des Fußballs, um den hin in eine positive Richtung zu entwickeln. Und da war ich auch im Trainingslager von Dortmund und habe dort auch schon gesagt, also Sie müssen damit rechnen, dass der Felix Zweier sehr alsbald wieder kommt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es in Absprache auch mit dem Schiedsrichter. Wir machen es gleich zum ersten Spieltag, dann ist rum und idealerweise kommt dann Normalität ins Business.
Jetzt schauen wir auf Szenen und zwar auf dieses Handspiel Ja-Nein bei Augsburg-Bremen. Gucken wir erstmal die Szene an und ich würde sagen, Stefan, gib du doch mal als erstes deine Expertise. Ist das ein Handspiel, ein strafbares Handspiel, ja, nein?
Für mich ist das ein Handspiel, weil er den Arm ausgestreckt hat. Dadurch nimmt er dem Stürmer, der hinter ihm steht, eigentlich die Möglichkeit, den Ball auch sauber zu kontrollieren, weil die Flugbahn eben entscheidend verändert wird in diesem Fall. Für mich irritierend, dass Stegemann rausgeht, sich das anschaut und keine Elfmeter gibt. Also für mich ist das eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters.
Jetzt, Knut, ist das so, wie Stefan das sagt, eine Fehlentscheidung von Stegemann, der sich ja die Bilder angeguckt hat und dann zur Entscheidung kam, ja, der Ball ist an der Hand oder die Hand ist am Ball, wie man auch immer das will, aber es ist kein strafbares Handspiel.
Da gibt es ganz klar zwei Ansichten und zwei Meinungen und auch Möglichkeiten in der Interpretation des Handspiels. Ich kann es nachvollziehen, was Stefan sagt, und ich kann auch die Emotionalitäten nachvollziehen. Man könnte bei dieser Geschichte auch sagen, naja, der hat ein hohes Bein, der sieht, also der, was sind für mich zwei Kriterien erstmal und für den Schiedsrichter, geht der Arm und die Hand zum Ball? Nein, geht sie nicht, sondern die ist da, der Ball kommt. Und kommt die Position dieses Armes zustande aufgrund einer natürlichen Körperbewegung, natürlichen Ablaufbewegung? Ja, kommt sie auch. Ist es jetzt ein bisschen weit vorgestreckt? Kann man nachvollziehen, kann man argumentieren, aber man könnte, genauso wie Sascha Stegemann das auch tut, auf diese Meinung kommen. Deshalb klar, nein, emotional begleitet, ja, kommunizierbar und nachvollziehbar im Sinne von, naja, was wäre jetzt da besser gewesen? Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir da rausgehen und sagen, ach, alles gut, Tagesgeschäft, wir haken das ab und alles zufrieden und genauso machen wir weiter. Das ist es ja nicht. Ja, sondern schon auch, wo wir sagen, die Kriterien für ein Handspiel, die uns an die Hand gegeben sind momentan, sind leider nicht so klar, dass solche Szenen nicht entstehen würden.
Aber ist das nicht dann Graubereich? Schwarz-Weiß habe ich vorhin gehört, ja. Und Grau lassen wir die Finger weg.
Eigentlich ja, genau. Und deshalb ist es so, Sascha Stegemann hat jetzt ja selber auch nochmal gesagt, ich gehe da raus, ich gucke mir das an. Und seine Wahrnehmung auf dem Platz, die er dann auf den Bildschirmen gesehen hat, hat ihn in dieser Graubereichsentscheidung bestätigt, für ihn so zu bleiben. Ja.
Also ich bin ehrlicherweise dankbar, dass er diesen Elfmeter nicht gegeben hat, weil ich will solche Elfmeter in der Bundesliga nicht gepfiffen haben. Der springt da mit beiden Füßen hoch, versucht ihn irgendwie, da hast du deine Hände nicht hinterm Rücken. Das ist kein absichtliches Handspiel. Und dann, vor dem Hintergrund, dass wir immer über die glasklare Fehlentscheidung sprechen. Wir sehen das jetzt hier schon. Stefan sagt, das ist ein klares Handspiel. Hier in der Runde haben wir zwei Meinungen. Dann hat der VAR in diesen Szenen überhaupt nichts verloren. Finger weg. Wir reden nur über die glasklaren Fehlentscheidungen und nicht, wie du gesagt hast, Florian, über diese Graubereiche. Und das ist ja mal sowas von Graubereich. Wenn er den sofort gibt, darf er ihn auch nicht zurücknehmen. Aber bitte, VAR, bleib bei den Graubereichen weg.
Also für mich ist das kein Graubereich. Ja. Also ich könnte ja jetzt hingehen und sagen, warum geht der Spieler nicht mit dem Kopf hin und klärt diese Situation? Darum geht es ja gar nicht. Nee. Fakt ist doch, dass auch er in seiner Bewegung den Arm hier oben hat und der Ball geht gegen die Hand mit einem ausgestreckten Arm. Und ich verstehe das so, vielleicht verstehe ich auch nichts, keine Ahnung, aber dass das denn sehr wohl nochmal dem Spieler dahinter absolut die Möglichkeit genommen wird, den Ball zu kontrollieren, eventuell ein Tor zu schießen. Also
ich finde auch schwierig, die Intention mit reinzunehmen, weil es ist ja beim Foul auch oft so, ne? Beim Foul springt einer rein, weil er den Ball spielen will. Er trifft ihn aber nicht, sondern den Knöchel. Dann ist es Foul. Da kannst du ja nicht sagen, ja, aber er wollte ja eigentlich, wollte er, so wie in dem Fall, ja, er wollte mit dem Fuß klären und kommt ja halt dummerweise mit der Hand ran. Aber Horst, du hast...
Danke.
Bitte. Dann,
weil du hast das Wort. Ich fahre schon mit den Hufen.
Ja, ich merke das ja.
Also ich bin natürlich absolut bei Stefan. Ich finde es ein absolutes Nonsens, irgendwie eine Meinung zu haben, dass das kein Elfmeter gewesen ist. Halt, ja. Also erstmal finde ich es gut, dass der Schiri rausgegangen ist, auch wenn wir, ich der Meinung bin, dass...
Ja, aber dann war ich sicher, er gibt ihn jetzt, ja?
Genau, ich war mir eigentlich sicher, dass er den geben muss. Es gibt eigentlich auch wirklich, wenn man keine zwei Meinungen, ja, ich... Gar nicht
doch,
jetzt um die
gibt's eben schon.
Situation an sich. Ich verstehe, dass man da verschiedene Meinungen haben könnte. Eigentlich verstehe ich es doch nicht, aber...
Ja, was jetzt?
Ich will damit sagen, es hat ja auch Auswirkungen. Diese komplexe Regel, die einem Spielraum erlaubt, was ich in der grundlegenden Einstellung nicht verstehe, ist, dass man, wenn man einen Spielraum hat, sich vorher, wenn man sich trifft, in Herzogenaurach und sagt, ey, das ist echt komplex, ja, und wir haben Spielraum, aber bitte, ja, lasst uns doch eine Idee entwickeln, wie wir gemeinsam eine klare Linie finden, ja, ja, weil wir haben ja Spielraum und in diesem Spielraum können wir nochmal selbst für uns selber, alle Schiedsrichter, eine klare Definition finden, damit eine Diskussion nicht aufkommt, weil beim nächsten Spieltag in derselben Szene
ist es wieder anders, ja, genau,
definitiv Elfmeter und das macht natürlich alle Beteiligten kirre und verrückt. Mhm. Ja. Da können wir nämlich ganz sicher sein, dass der nächste Schiedsrichter so einen Elfmeter geben wird. Und dann hast du halt kein Verständnis mehr für die Handhabe. Und deswegen finde ich es schade, wenn man den Spielraum hat, weil die Regel Spielraum gibt, dass man sich nicht zusammensetzt und sagt, wir versuchen da so viel Klarheit wie möglich und Einheit wie möglich hinzubekommen. Und das geht schon beim ersten Spieltag los und das nervt ehrlicherweise. Und ich habe kein Verständnis, wie man da keinen Elfmeter geben kann, weil Stefan es perfekt beschrieben hat, was durch diese Handspielsituation dann entsteht, nämlich dass der Stürmer irritiert ist, dass der Ball eine andere Richtung nimmt und alles andere, was man da hinein interpretiert, hat wirklich nichts mit Fußball zu tun.
Im Grunde genommen ist diese Klarheit ganz einfach darzustellen. Ich meine, worüber reden wir denn permanent? Ist das jetzt eine natürliche Armhaltung oder ist das keine natürliche Armhaltung? Der Umkehrschluss bedeutet, dass Abwehrspieler mit verschränkten Armen hinterm Rücken irgendwie durch den Strafraum meandern. Das hat mit Fußball relativ wenig zu tun. Die Klarheit in meinen Augen ist ganz einfach herzustellen. Geht der Ball an die Hand, ist zu pfeifen. Punkt. Jetzt kommen natürlich viele Kritiker wieder und sagen, geht nicht. Dann wird versucht, dass der Ball an die Hand gespielt wird, dass Freistöße provoziert werden, Elfmeter provoziert werden. Dann ist das so. Das ist ein Stilmittel, das man einsetzen kann und es wird den Fußball verändern. So wie die Rückpassregel beim Torwart den Fußball verändert hat, da gab es auch einen Riesenaufschrei. Oh Gott, wie kann denn? Und plötzlich ist es jahrelang erprobt. Und es ist ein Stilmittel, was den Fußball geprägt hat. Und genauso könnte es auch beim Handspiel sein.
Jetzt würde ich trotzdem noch mal zurück zu Augsburg. Die waren natürlich gestern echt sauer. Wir haben vorhin ganz kurz schon den O-Ton vom Trainer von Jes Torup gehört. Wird gerne noch mal reinhören, weil er was Interessantes sagt. Wir hatten vor wenigen Tagen eine Schiri-Schulung, eine Regelschulung. Und das ist noch mal die Aussage in voller Länge. Und dann sprechen wir gleich weiter.
Normalerweise sagte ich nicht über Schiedsrichter, weil das ist nicht meine Aufgabe. Aber heute wollte ich gerne ein paar Sachen da reinbringen. Wir haben vor drei, vier Tagen eine Regelstunde gehabt, wo der Schiedsrichter zu uns gesagt, wenn der Hand irgendwo außerhalb Körper und so weiter, der vergrößert den Körper, egal ob es mit Absicht oder nicht, ganz klar Elfmeter. Und jetzt sehen wir eine, er war sogar draußen, hat angeguckt, hat ganz klar den Hand berührt, nichts anders, und dann sagt er, kein Elfmeter. Was soll ich dann zu meinen Spielern sagen? Nächstes Mal kannst du, oder ist es abhängig von Schiedsrichter? Das tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt nach dem Spiel über den Schiedsrichter mal reden müssen, aber für mich hat er für uns zwei Punkte heute abgenommen und das tut mir leid. Dankeschön.
Ja, können wir ihn, also ich kann ihn auf jeden Fall gut verstehen, ja?
Also jeder Spieler, jeder Verantwortliche weiß, dass das komplex ist und jeder Verantwortliche und Spieler weiß auch, dass die Schiedsrichter ein Stück weit nichts dafür können, weil die Regel so schlecht vorgegeben wird. Ist ja auch nicht einfach. Aber was wir brauchen, ist Orientierung. Mhm. Ja? Und wenn man, wie Sie es gesagt haben, Spielraum hat, dann kann man in diesem Spielraum selbst nochmal eine Regel definieren, wie der Trainer es gerade beschrieben hat. Wenn du da in die Sitzung gehst mit dem Schiedsrichter, der die Regelwerk vorstellt und sagt, sagt das genau den Spielern und den Trainern. Und ein paar Tage später ist es komplex anders, als wie er es vorgestellt hat. Dann denkst du dir ja, wo sind wir denn jetzt?
Also wir können, das ist ja schwierig. Wir können übrigens, Knut, gleich, wir können die Szene uns mal anschauen, anhand derer Augsburg 3 oder 4 Tage vor dem Spiel nochmal geschult wurde, ist eine Szene aus einem Spiel von Union gegen Freiburg aus der vergangenen Saison. Und das war die Szene, die dort der Schiedsrichter den Augsburgern gezeigt hat und gesagt hat, also solche Dinge werden in Zukunft immer Handspiel sein. Völlig zu Recht. Wo unterscheidet sich das jetzt, Knut, von dem, was wir in dem aktuellen Spiel gesehen haben? Auch da würde ich sagen, die Handbewegung nicht unbedingt unnatürlich. Auch da keine Absicht. Aber das hat man den Augsburgern gezeigt und hat, sowas ist in Zukunft immer Hand. Warum dann jetzt sich aufregen, kann ich verstehen.
Nein, alles gut. Also ich sage ja, alle Emotionalitäten haben Freiraum und die kann ich auch alle nachvollziehen. Ja. Und diese Szenen, die zeigen wir nicht nur Augsburg, sondern allen Profivereinen im Rahmen ihres Lizenzierungsverfahrens. Und vielleicht noch einmal eins klarstellen, es muss gar nicht sein, dass der VAR den Sascha Stegemann rausgeholt hat, sondern der Sascha kann genauso gut von sich aus sagen, hey, zeig mir die Szene nochmal, ich gehe selber raus. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass der VAR eingegriffen hat, sondern dass wir einfach die Möglichkeit nutzen, diese bewegten Bilder nochmal als Schiedsrichter auf dem Feld auch anzugucken.
Ja.
Wie unterscheidet sich die? Gar nicht gravierend.
Die ist ja sogar noch, da ist der Ball noch kurz vorher abgefälscht. Bei der Szene gravierend. Aus dem jetzigen Spiel ist der Ball lang unterwegs.
Gar nicht gravierend. Und du findest jetzt, und da muss man schon ins Detail gehen, zu sagen, da findet man kleine Nuancen, zu sagen, für das eine ist es mir jetzt zu viel, da ist es absichtlich, bei dem anderen ist es nicht so absichtlich, ja, aus der Bewegung raus. Und das ist die Schwierigkeit, der Held hat es gesagt, das sind manchmal so Dinge, Orientierung, Leitplanken, natürlich geben wir denen in Herzogenaurach die Orientierung anhand von bewegten Szenen, klaren Szenen und sagen, das ist für uns Handspiel, das ist kein Handspiel, nur die Schwierigkeit ist oftmals, dass genau diese Szenen, die du zeigst bei so einem Lehrgang, natürlich nicht 1:1 dann wieder im Spiel vorkommen. Das sind wieder andere. Mhm. Und anhand dessen müssen wir wieder diskutieren, sie einsortieren, passen die in den Toleranzbereich, ja oder nein.
Aber irgendwann, das Gefühl habe ich jetzt gerade, haben die Leute wieder gar keinen Bock mehr auf VAR und wir gehen jetzt in die 8. Saison.
Ja, vor allen Dingen reden wir seit Jahren immer über das gleiche Thema. Und ich verstehe nicht, man sagt immer, Fußball sei ein einfaches Spiel. Und wir haben hier komplizierte Diskussionen. Die Schiedsrichter beschweren sich selbst, dass die Richtlinien, die ihnen an die Hand gegeben werden, nicht eindeutig sind. Sie sind doch aber auch bei internationalen Kongressen sicherlich oder bei Lehrgängen, bei Regelkommissionen. Wieso schafft es denn der internationale Fußball nicht, eine klare, eindeutige Regelung zu finden? So schwierig kann es doch nicht sein.
Weiß ich nicht. Die Frage stellen wir auch immer. Weil,
ja, aber wer gibt denn die Antworten?
Und das sind nicht nur die Schiedsrichter. Also das ist jetzt nicht auf dem Mist der Schiedsrichter gewachsen. Das IFAB, also der International Board der FIFA, setzt sich nicht aus lauter Schiedsrichtern zusammen, sondern das sind ehemalige Trainer, das sind ehemalige Spieler, das sind Manager und in der wenigsten paritätischen Anzahl irgendwelche Schiedsrichter. Und die diskutieren über bewegte Szenen, Beispiele und sagen, das ist für uns ein Foulspiel, das ist für uns gelb, das ist für uns ein Handspiel und versuchen anhand dessen Regularien festzulegen, um sie dann den Schiedsrichtern wieder an die Hand mitzugeben. Und ich bin da absolut bei Ihnen, das ist nicht eindeutig. Ich hätte gerne, natürlich hätte ich gerne, und wahrscheinlich die Zuschauer auch, ich sitze in einem vollbesetzten Stadion, wie gestern Abend in Dortmund, und würde unterm Dach in der letzten Reihe eine Szene sehen und sagen, Hand. Und ich würde eine Szene sehen und sagen, klein, kein Hand. Und da wäre ich wunderbar glücklich, wenn wir sowas an die Hand bekommen, nehme ich gerne.
Oder tun Sie mir noch mal einen Gefallen und sagen Sie uns in 3 Sätzen, was für Sie eine klare Handregel wäre.
Eine klare Handregel?
Eine klare, wo also, jeder weiß, was los ist.
Ich gehe weg von dem Thema Hand ist Hand, weil das ist nicht, da wollen wir nicht hin. Ja, aber wenn einer wirklich...
Aber sie wäre eindeutig.
Und ja, für jeden,
und sie wäre eindeutig,
aber für jeden gleich fair und unfair. Sie ist eindeutig, aber zu einfach. Die will kein Mensch, weil dann chippst du den Spieler an, der kann gar nicht mehr ausweichen. Dann geht der Ball an den Arm, an die Hand und dann, also für das will keiner einen
Strafstoß. In anderen Sportarten ist es gang und gäbe und es wird von allen akzeptiert.
Als Stilmittel. Im Hockey zum Beispiel.
Das stimmt, ja, aber im Fußball will es keiner.
Aber nochmal, 3 Sätze mit einer klaren Regel.
Ich weiß es nicht.
Ja, dann aber können wir...
Nein, und dann dabei, nicht weil ich hilflos wäre, sondern Sie sagen in 3 Sätzen und ich könnte alle Fußballexperten hier fragen, und wahrscheinlich würde jeder was anderes sagen und Sie genauso, weil in 3 Sätzen lässt sich das leider Ja, das ist so ähnlich wie die Steuergesetzgebung. Man hat es immer versucht, einfacher zu machen. Sie ist leider komplizierter geworden.
Aber es ist doch Ihre Aufgabe auch, zumindest in Ihrem Verantwortungsbereich beim DFB, zu sagen, okay, wir versuchen im Rahmen des Regelwerks eine Auslegung hinzukriegen, die vergleichbarer oder, sagen wir mal, wiederholbarer ist, als es bisher der Fall war. Weil der Eindruck, den Horst Held geschildert hat, den höre ich überall. Jede Woche, in jedem Spiel wird es irgendwie dann doch anders ausgelegt.
Ja, klar.
Und das ist ja, glaube ich, dass wenn man das zurückfährt, auch nur sukzessive, ohne sozusagen den Stein des Weißen gleich zu haben in drei Sätzen und eine Regel, die alle glücklich macht. Aber das muss doch Ihre Aufgabe sein.
Ja, klar. Das ist unser Job.
Anhand von solchen Szenen. Aber dann erzählen Sie uns doch mal bitte und unseren Zuschauern, wie Sie das versuchen jetzt in dieser Saison. Die hat ja gerade erst begonnen. Kann ja auch am nächsten Spieltag schon alles viel besser laufen. Aber wie Sie das versuchen hinzukriegen, weil viele wie du, wie viele hier in der Runde sagen, wie kann das sein, dass Sascha Stegemann sich das anschaut und sagt, das ist kein Handspiel, zumindest kein strafbares Handspiel. Und wir können die Uhr danach stellen, irgendwann in 2-3 Spieltagen entscheidet es ein anderer Kollege anders. Also wie ist das machbar?
Im Grunde genommen, dass wir solche Szenen nehmen, darüber diskutieren, über die Indizien, ist es jetzt zu weit abgespreizt, ist es keine Natürlichkeit in der Bewegung mehr. Und genau solche Kriterien, die Handspielregel bis dato vorgibt, zu nehmen und die Jungs zu sensibilisieren, zu sagen, pass auf, nochmal Einordnung, das ist für uns Handspiel, das ist kein Handspiel. Da wird es Ermessensspielräume, da gibt es Graubereiche, wird es geben, ja, so schwarz und weiß ist das Hand nicht. Und das müssen wir, genauso wie ein Trainer seine Mannschaft trainiert und sagt, ich spiele Steckpässe, ich probiere Steckpässe, das sind die Videobeispiele und so machen wir es mit den
Spielern. Aber die Eingangsfrage, Entschuldigung Horst, in diesem Komplex war ja, ist das jetzt ein Handspiel gewesen oder nicht? Also die Frage ist ja, und Sie haben gesagt, ja, es gibt die Interpretationsmöglichkeiten und es gibt die Interpretationsmöglichkeit. Wäre das nicht ein Anfang, sozusagen, wenn der Boss jetzt sagt, also meiner Meinung nach oder unserer Auffassung nach hat der Sascha Stegemann das jetzt richtig gemacht oder der hat das falsch gemacht? Also, dass man nicht sagt, ja, man könnte sagen so und man könnte sagen so, sondern dass man jetzt wirklich sagt, okay, wir haben jetzt die erste Szene gesehen, aus unserer Sicht war das falsch oder war das richtig?
Persönlich gesprochen, ich hätte gern hier ein Handspiel gehabt.
Okay. Auch nach VAR-Eingriff? Weil theoretisch, wir könnten doch den Satz sagen, der wäre nicht falsch, wenn wir sagen, das ist ein 95% Handelfmeter, deshalb darf der VAR nicht eingreifen.
Wie messe ich die 95%?
Wie bitte?
Wie messe ich die 95%?
Wir reden über Graubereiche, die Sie gerade selber angesprochen haben.
Ja, klar, bei Handspielen. Wieso sage ich, das ist eine 93 Nein, oder 92 oder 91?
Darum geht es nicht. Es geht nur darum, ist das schwarz oder weiß, was Sie gesagt haben.
Für mich ist Conny, es nicht. Ich war ja gerade glücklich, dass
für Sie ist das nicht schwarz oder weiß. Aber ganz kurz, das ist interessant. Sie sagen, das ist nicht schwarz oder weiß. Nein? Dementsprechend darf er ihn doch nicht geben, laut VAR-Eingriffregel.
Er darf ihn ja geben.
Er darf ihn auf dem Feld geben, aber der VAR darf ihn nicht overrulen, weil wir reden nur über die 100%
Fehlentscheidung. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, es kann sein, dass der VAR ihn gar nicht rausgeholt hat, sondern der Sascha Stegemann sagte, zeig mir die Bilder in der On-Field-Review. Mhm. Das heißt, die Initiative geht vom Schiedsrichter aus.
Und dann?
Und dann kann er ja sich bestätigt fühlen in seiner Wahrnehmung auf dem Platz und trotzdem bei seiner Feldentscheidung bleiben. Nur das sagt ja, das darf er ja.
Das heißt, Kircher hat ja gerade gesagt, dass das ein Elfmeter war, also hast du was gelernt.
Nee, stopp mal.
Eigentlich müsstest du, ja?
Nee, ich habe nichts gelernt. Ich fühle mich zumindest nicht, als hätte ich was gelernt. Heißt das also, dass der VAR fortan auch keine hundertprozentigen Fehlentscheidungen overrulen darf?
Eine hundertprozentige Schwarz-Weiß-Fehlentscheidung darf er overrulen.
Das weiß
ich. Wenn der VAR den Schiedsrichter rausruft, weil der VAR
aber wenn der Schiedsrichter selbst entscheidet?
Und der Schiedsrichter kann das selber entscheiden.
Das ist neu.
Das ist nicht neu.
Das ist neu.
Das hat er gemacht. Und der Schiri-Boss Knut Kircher sagt, aus seiner Beurteilung hätte Sascha Stegemann eher zu einer anderen Entscheidung kommen sollen. So haben wir das doch jetzt verstanden.
Aber das ist ja auch gut, dass er das so ausspricht, dass die Schiedsrichter auch hören, okay, wenn die Situation nochmal kommt.
Und ihr werdet ja sicherlich auch dann jetzt nach dem ersten Spieltag oder nach den ersten Spieltagen, oder es ist ja ein dauernder Austausch
im Schiedsrichterkreis. Ich meine, das große Ziel, und der Held hat ja recht, also im Sinne von, was erwarten die Mannschaften von uns, was erwarten die Spieler von uns? Guidance, Orientierung, Klarheit auf einer Spur, Einheitlichkeit in der Regelauslegung, dass eben nicht der Sascha Stegemann jetzt wie hier so urteilt und nächste Woche kommt der Schiedsrichter XY, der urteilt dann so und wir liegen diametral im Raum so weit auseinander. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, auch für uns. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen das schon in einem Toleranzbereich, den es auch gibt, in dem Bereich.
Geben muss,
ja, geht nicht anders. Gibt es. Wir wollen es da drin halten. Und ich glaube, da wünsche ich mir jetzt nichts Sehnlichster, als dass das tatsächlich nach 34 Spieltagen passiert. Wohl aber auch in dem Wissen, dass das in 34 Spieltagen nicht hundertprozentig funktionieren kann. Da wird es Ausreißer nach links, nach rechts geben. Und die müssen wir einfangen, und zwar jetzt schon.
Ja, genau, und möglichst früh. Und wir sind am Anfang der Saison.
Aber das machen wir auch.
Entschuldigung. Ich will aber betonen, dass es für die Spieler und für die Verantwortlichen absolut in Ordnung ist, wenn er sich diese Szene anschaut, ob er jetzt gerufen wurde oder ob er selber das entscheidet hat. Weil das gibt einem dann auch ein besseres Gefühl, dass er dann entscheidet, keinen Elfmeter in dem Fall zu geben. Okay, das ist die Diskussion, die ich gerne führe. Aber dass er sich es anschaut, beruhigt einen definitiv, ja, wenn er es einfach so laufen lässt. Also deswegen, das war, fand ich, sehr, sehr gut, dass er das gemacht hat.
Und eine Sache, die ich gerne noch sagen würde, also wir Journalisten, wir kriegen ja auch Regelschulungen im Vorfeld einer Saison. Und da wurde tatsächlich klipp und klar auf Nachfrage nochmal gesagt, es dürfen, der VAR darf nur eingreifen und eine Entscheidung overrulen, wenn eine hundertprozentige Fehlentscheidung vorliegt. Deswegen freue ich mich, das ist neu, was Sie gerade sagen. Es dürfen jetzt auch die nicht hundertprozentigen Fehlentscheidungen.
Nein, doch, nein,
falsch verstanden. Aber,
also ich versuche es nochmal. Wahrscheinlich liegt ja mein Dialekt in der schwäbischen Sprache.
Nein, aber Sie haben verbrochen.
Wir verstehen uns.
Ja, also daran liegt es.
Aber ganz kurz, Sie haben verbrochen.
Wir versuchen das jetzt nochmal. Also, Punkt 1.
Ja.
Der VAR darf eingreifen, wenn er der Meinung ist, die Feldentscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat, ist in seiner Wahrnehmung schwarz-weiß falsch. Dann wird er ihn rausrufen und beten, das nochmal anzuschauen.
Ja.
Ob er ihn dann overruled, das weiß ich nicht, weil der Schiedsrichter geht raus und beim Schiedsrichter obliegt die finale Entscheidung, ob er dieser Empfehlung folgt oder nicht. Das macht nicht der VAR.
Richtig.
Bei dieser Geschichte. Der Schiedsrichter an sich darf aber trotzdem, weil er sagt, vielleicht habe ich nicht die richtigen Bilder gesehen aus meinem Blickwinkel heraus. Ja, da ist man ja nicht immer in dem richtigen Blickwinkel von der Kamera, wo dann vielleicht die vermeintliche Wahrheit zutage kommt.
Ja.
Der Schiedsrichter darf durchaus an den VAR das Kommando geben, zeig mir die Bilder, ich gehe raus.
Das ist klar. Ja,
und dann
ist es die Entscheidung wieder vom Schiedsrichter.
Ist es die Entscheidung vom Schiedsrichter. Heißt aber natürlich auch, Graubereich trotzdem, und das ist das Eingangsstatement, wir wollen den VAR nur bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen und nicht bei Graubereichsentscheidungen.
So.
Das ist aber nichts Neues.
Und jetzt sind wir bei der nächsten Szene. Stefan, passt du ein bisschen auf da?
Ja, gut.
Jetzt sind wir bei der nächsten Szene, nämlich Eröffnungsspiel. Leverkusen gewinnt das Spiel in Gladbach durch einen Elfmeter, der dann letztlich 90. plus 9 Minuten war. Wirtz macht das Ding dann rein. Und die Frage ist, ist das ein Elfer? Ja oder nein? Schiedsrichter Schröder mit Hilfe von Benjamin Cortus, der der VAR war, sagt am Ende, ja, es ist ein Elfmeter. Und ich sage gleich vorweg, ich kann trotz der ganzen Bilder, trotz der Lupen, nicht wirklich sagen, wer von den beiden hat jetzt den Ball gespielt oder nicht. Aber Stefan, du kannst bestimmt.
Rein in die Werbung.
Nein. So einfach machen wir es nicht.
Wir haben es uns ja auch ganz oft angeschaut. Ich bin der Meinung, mit dem ersten Bild, was man hatte von oben, wie der Ball in diesem Zweikampf oder wo der Ball hinkommt, das sieht man hier jetzt nicht, sondern von der oberen Kameraeinstellung, ist es für mich, dass der Gladbacher zuerst den Kontakt am Ball hatte.
Das wäre der blaue Schuh.
Genau, das ist der blaue Schuh. Dann kommt Weiß und dementsprechend wäre das für mich kein Elfmeter gewesen.
Wir zeigen aber gleich nochmal die Einstellung aus der Führungskamera, aus der Kamera von der Hauptribüne.
Genau.
Das ist auch nochmal interessant. Wo geht der Ball hin?
Das ist ja alles entscheidend, weil wenn wir jetzt schauen, wo der Ball hingeht, nämlich raus aus dem Strafraum, da spielt ja Adli den Ball nicht hin. Er will ja im Strafraum logischerweise bleiben.
Ja.
Dementsprechend spricht das für mich für den Kontakt von Itakura und dementsprechend Ball gespielt und dementsprechend unterm Strich auch keinen Elfmeter.
Aus dieser Situation oder aus dieser Kameraperspektive ohne Zweifel. Genau richtig.
Aber warte, ganz kurz, weil das ist nochmal wichtig. Was dann ein bisschen schräg war, ist, das Spiel läuft weiter. Gladbach setzt einen Konter an, kommt zum Abschluss. Und daran sieht man, dass der Keller unfassbar lange gebraucht hat, um überhaupt oben hinzurufen und zu sagen, wir müssen uns die Szene nochmal anschauen. Mhm. Und da sieht man diese Schwierigkeit der Situation zu erkennen und sofort eine Entscheidung zu treffen, das ist nicht einfach. Aber hier, dass keine Elfmeter
aber geben dürfen. Genau darauf wollte ich hinaus. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass der VAR jede Szene in epischer Länge aus 80 Kameraperspektiven so aufschlüsseln muss, um zu einer finalen Entscheidung zu kommen. Vielleicht machen wir es uns, vielleicht macht es der VAR sich auch damit selbst schwer, indem er so Ewigkeiten braucht und auch die Zeit nutzen muss, um die Situation tatsächlich aufzuklären. Wenn man so lange braucht, kann die Situation nicht eindeutig sein. Und ich finde, dann sollte man dem ersten Pfiff oder der ersten Reaktion des Schiedsrichters auf dem Platz.
Also für mich ist es auch so, wenn wir, genau, dass wir jetzt so viele Szenen sehen und nicht wirklich feststellen können, wer hat eigentlich den Ball gespielt, das ist doch der klassische Graubereich. Und dann müsste man sich doch auf die On-Field-Entscheidung des Schiedsrichters verlassen.
Haken dran.
War aber nicht so,
ja. Die Bilder selber sind jetzt auch nicht so eindeutig, dass ich hergehe und sage, und wirklich so schwarz-weiß, weil du stehst auf dem Platz. Ich meine, ich habe das Spiel auch angeschaut, ich saß gemütlich im Sessel, ja, und habe dann Wasser getrunken und denke so, cool, coole Abwehraktion, der Ball geht genau in die entgegengesetzte Richtung, von wo der Spieler kam, super, toll geklärt, ja. Und war dann auch etwas erschrocken, dass gegen später dann diese Unterbrechung kam, ja, und habe dann die Bilder genauso gesehen und dachte mir, so eindeutig ist es jetzt wirklich nicht, dass ich so schwarz und weiß da. Ja, ist so. Fehler passieren.
Also ich bin ein Fan des VAR, also ja. Weil ich glaube, er hat mehr Gerechtigkeit gebracht. Aber wir neigen jetzt gerade dazu, oder Sie neigen gerade dazu, jede Szene wirklich zu verwissenschaftlichen. Es wird jetzt, geschieht sich da allgemein.
Ach so.
Also es wird jetzt wirklich die achte Kamera und die siebte Linie und so weiter. Ich hätte hier auch keinen Elfmeter gegeben. Die Frage ist ja, ich habe gestern mit Interesse das Zitat von dem Spieler von Gladbach, Kleinfeld, gehört, der ja unterstellt hat, dass die Schiedsrichter Gladbach, Gladbach bewusst benachteiligt haben, indem sie jede Kleinigkeit versucht haben.
Da ist das übrigens. Ne? Es geht einem auf den Sack. Jede 50-50-Situation wurde irgendwie überprüft. Jedes Tor wurde bis ins kleinste Detail überprüft. Man hatte das Gefühl, dass die Schiedsrichter nicht wollten, dass wir heute irgendwas holen.
Wenn wir den letzten Satz mal streichen,
den müssen wir streichen,
aber alles davor unterschreibt ja wahrscheinlich jeder Fußballfan. Deswegen ist ja die Frage, ob der Fußball nicht irgendwann mal dazu übergehen sollte, was andere Sportarten ja machen, um den VAR nicht inflationär einzusetzen, dass der Trainer in jeder Halbzeit zweimal die Möglichkeit hat, diesen Challenge zu machen und zu sagen, ich möchte, dass das überprüft wird. Denn dann ist die Verantwortung nicht bei euch, sondern liegt sie beim Trainer oder bei der Mannschaft. Also ich fände das auf Dauer gerechter.
Ich bin da offen. Also das ist jetzt nicht so,
dass... Oh, dann machen wir doch. Beschließen wir hiermit. Ja,
wenn es so einfach wäre, würden wir es gerne tun. Also das würde ich auch unterschreiben. Aber das ist auch wieder so ein Thema Protokoll IFAB. Das heißt, du musst es ganz kompliziert einreichen über den Nationalverband, musst dem das Schreiben begründen und dann dürfen wieder findige Köpfe dann darüber entscheiden. Deshalb so einfach. Ich bin hemdsärmlich. Ich würde sagen, mach mal einfach. Geht leider nicht. Ja, dann heißt, da schellt sich die FIFA ein und macht den großen Zeigefinger raus und sagt, du, liebe Bundesliga, das dürft ihr so nicht machen. Ja. Aber nochmal, eindeutige Bilder, maximale Qualität der Feldentscheidungen zurück, auch in dem Ermessensspielraum und nur bei Schwarz-Weiß. Das Credo gilt von Anfang an. Und hier würde ich auch den letzten Satz streichen, aber das ist eine andere Baustelle.
Ja, also ich glaube, das ist, ist in der gut. Emotion.
Ja, alles gut.
Ich glaube nicht, dass das, wenn man ihn heute fragen würde, dass er dann sagen würde, die Schiedsrichter, die haben da bewusst gegen uns irgendwas gemacht. Aber wir gucken uns die Szene nochmal an. Es hat ein Tor geschossen, Tim Kleindienst, der von Heidenheim ja nach Gladbach gewechselt ist. Und vielleicht ist er einfach auch sauer, weil das eben nicht anerkannt wurde, dieser Treffer. Und Horst, da interessiert mich deine Einschätzung. Es gibt klar einen Kontakt von ihm mit Hinkapier, aber ist das was man zwingend pfeifen muss?
Ich finde schon, in dem Augenblick.
Du findest ja?
Ja, weil ich meine, er trifft ihm hinten an die Ferse. Ne?
Ja. Also, Stefan, du bist auch der Meinung, ne?
Ich bin auch der Meinung, Ja. Hinkapier wurde da eben die Möglichkeit auch genommen, den Ball irgendwie noch zu klären. Ob das funktioniert hätte, ist eine andere Geschichte. Aber hier ist von hinten der klare Kontakt, dementsprechend richtig das Tor zurückzunehmen. Ich glaube, auch beim Kleindienst, bei dem Jubel, erkennt man auch viele Dinge. Auch für euch Schiedsrichter erkennt man viele Dinge. Und er wusste, dass er ihn von hinten getroffen hat.
Ja. Ich glaube, im Zeitalter vor dem VAR hätten wir dieses Tor gesehen und hätten gesagt, oh, vielleicht eher ein Foul, aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Und was ich auch sagen muss, Herr Kircher, vielleicht stellen Sie das auch fest, Hinkapje, der probiert erst noch hinter dem Ball herzukommen, stellt dann fest, er ist drin und dann greift er sich an die Wade, weil er dann genau weiß, jetzt muss ich Druck ausüben auf das Schiedsrichtergespann, jetzt muss ich dafür sorgen, dass genauer drauf geschaut wird. Im gleichen Spiel gab es Rocco Reitz, der zieht in die Box und wird dann gehalten von Andrich.
Am Ärmel, ja.
Am Ärmel gehalten, klares Textilvergehen. Rocco Reitz bleibt aber stabil, macht nicht den Max. Geht aufs Tor, versucht es zu machen, beklagt sich danach. Das heißt, der VAR sorgt
auch dafür. Das ist die Szene von Rocco Reitz.
Guckt euch das ist ein klares Foulspiel. Also nicht eins, wo ich finde, man muss es pfeifen, aber wenn der VAR drauf guckt, dann sieht er das Textilvergehen. Und Rocco Reitz spielt halt weiter. Und Hinkapje macht den Max. Und er wird dafür belohnt. Die Leute, die Krawall machen, werden belohnt. Auch das ist eine Begleiterscheinung des Video Assistant Referee.
Also würde ich jetzt nicht 1:1 unterschreiben. Ja. Aber
bitte nochmal? Was hast du gesagt?
Das gab es aber früher auch schon.
Na klar.
Aber den VAR nicht.
Das hat sich durch den VAR nicht verändert. Das gab es immer schon.
Also ich will ja nicht mal dagegen reden halt. Ne? Also tut mir leid.
immer gerne.
Ich finde schon, dass das klar ist, das Erste, dass das... kein richtiges Tor, weil es ein klares Foul war. Der tritt ihn halt hinten rein, ja, und der will gerade den Ball, deswegen macht der Spieler kein Theater. Also das ist in der Auslegung einfach schon zu viel. Und vielleicht dieses zu viel Reden führt dazu, dass wir halt viel diskutieren. Der trifft ihn ganz klar hinten, deswegen ist es kein richtiges Tor. Ja. Und beim zweiten bin ich aber trotzdem auch Ihrer Meinung. Natürlich, also das mit dem Halten die ganze Zeit, und es ist löblich, dass der Spieler sich trotzdem versucht, da durchzusetzen, aber es ist halt ein klares Textilvergehen halt, ja, und deswegen würde ich das auch, hätte ich das gerne geahndet. Ja, das macht es ja zweimal. Ja, aber das Erste bleibt trotzdem die richtige Entscheidung, dass es kein Tor war.
Und ich halte fest, es ist das Wunder nicht passiert. Wir kommen nicht auf einen Nenner. Habe ich aber auch nicht erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Knut Kircher hier gewesen ist und sehr ehrlich hier Stellung bezogen hat. Und ich drücke die Daumen, dass diese Anpassungen, die da offensichtlich auch noch nötig sind in dieser Saison, dass die schnell passieren und dass die Schiedsrichter insgesamt, da haben wir alle als Fußballfans was davon, eine tolle Saison haben werden. Dankeschön, Knut Kircher, für den Besuch. Dankeschön. Das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Gleich machen wir weiter hier im Stahlwerk Doppelpass und gucken auf die Eisernen, auf Union Berlin. Da ist jetzt Horst Held in der sportlichen Verantwortung. Bin gespannt auf seine Pläne, die Unioner wieder in eher ruhigere Tabellengefilde zu führen. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass und. Wir sprechen auch über die vielen Rücktritte in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bis gleich. Willkommen zurück in München, genauer gesagt am Flughafen, im Hilton Hotel. Nächste Runde im Stahlwerk Doppelpass. Hajo von Adel und Band sind auch in dieser Saison unsere musikalischen Begleiter. Und wir kommen zu Horst Held und Union Berlin. Horst ist wieder in der Verantwortung, in der sportlichen Verantwortung bei Union. Und nach diesen Wahnsinnserfolgen mit dem Erreichen des Champions-League-Platzes war die letzte Saison sehr, sehr schwierig. Wie kann das, wie soll das besser werden? Sehen wir gleich, hören wir gleich von ihm. Aber vorher schauen wir auf die Situation der Eisernen in der Hauptstadt.
Doppel-Comeback bei Union. Horst Held und Bo Svensson sind zurück in der Bundesliga. Und dabei ist die alte Försterei beileibe nicht Helds Lieblingsstadion.
Jedes Mal, wenn ich hier gewesen bin, habe ich einen auf die Nuss bekommen.
Früher bei seinen zahlreichen anderen Stationen. Auf Schalke, beim VfB, in Hannover und in Köln. 3 Jahre hatte Held keinen Verein, doch in Berlin sind seine Kompetenzen wieder gefragt.
Verlässlichkeit, Loyalität, Ehrgeiz. Ich glaube,
Hingabe? Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Erfolgshunger und Erfolg könnten sie bei Union sehr gut gebrauchen. Nachdem es nach dem Aufstieg 2018 jedes Jahr immer ein bisschen besser gelaufen ist, erlebten die Eisernen zuletzt eine Spielzeit in ständiger Abstiegsgefahr und mit gleich zwei Trainerentlassungen.
Wir wussten in den letzten fünf Jahren nicht immer ganz genau, wie wir jedes Spiel gewonnen haben. Und jetzt wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir jedes Spiel verloren haben.
Vielleicht, weil etwas zu viel Union-DNA verloren gegangen ist. Man hat teure Spieler und große Namen verpflichtet. Man wollte attraktiv spielen und nicht mehr nur unspektakulär gewinnen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Und die neuen Transfers von Horst Held sind definitiv wieder mehr zukunftsorientiert. Junge Perspektivspieler statt prominenter Veteranen. Union kehrt wieder zu seinen Wurzeln zurück. Und gegen Mainz hat zumindest ein Neuzugang sehr gut funktioniert. Laszlo Benes rettet Union den Auswärtspunkt und den Ligaeinstand von Bo Svensson. Das Ziel ist klar. Held soll aus Union wieder Union machen. Wir fragen daher, wie wollen Sie die alte Identität der Eisernen zurückbringen, Herr Held?
Ja, wie sind deine Pläne?
Das ist ja einfach, weil ich denke,
dass... Ach so?
Ja, weil ich denke, dass eine falsche Wahrnehmung ist, weil ich glaube nicht, dass Union seine Identität verloren hat. Was ist denn die Identität des Clubs? Das ist nicht die Elf, die auf dem Platz stehen, die Elf, die versuchen, Punkte zu gewinnen und Siege einzufahren, sondern das ist schon mehr, wenn man von Identität spricht. Und die hat Union nie verloren, im Gegenteil. Die ist so stark. Das erlebt man, wenn man jeden Tag da ist. Und das kann auch eine einzelne Saison oder einzelne Menschen nicht verändern. Das ist Identität. Und die hat der Club zu 100%.
Nur ist ja da auch...
Was? Jetzt habe ich dich aber schachmatt gesetzt, ne?
Ich glaube nicht. aber die sportliche Identität von Union war ja eher, sagen wir mal, zerstörerischen Fußball zu spielen, tief zu stehen, schnelle Konter, eklig zu spielen. In der letzten Saison, das haben wir zumindest hier häufig festgestellt, war so der Versuch, sich an diese neuen Regalhöhen, in denen man sich bewegt, nämlich Champions League auch anzupassen, mit auch einem etwas attraktiveren, etwas initiativeren Fußball. Und da hatten wir das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen Identität verloren gegangen ist, auch durch die Transfers, die man gemacht hat mit Bonucci, mit Volland, mit Gosens. Also Spieler, die früher niemals bei Union Berlin gelandet wären, die Union Berlin früher auch wahrscheinlich niemals angesprochen hätte.
Das kann ich nachvollziehen, wie man dann darüber denkt.
Also doch nicht matt.
Nein, doch nicht matt, aber ich wollte Zeit gewinnen. ich finde schon, man muss natürlich die letzten Jahre dann rückblickend einmal betrachten halt und das können andere Leute viel besser bewerten oder aber auch beschreiben, als ich es am Ende kann, aber das, was man natürlich mitbekommen hat, war das eine rasante Fahrt, ja, vom Aufstieg bis hin zur Champions League, das sucht seinesgleichen, ja, und natürlich ist mit diesem gewachsenen, schnellen Erfolg vielleicht ein bisschen zu schnell, aber man sagt ja nie nein, sondern man nimmt das natürlich immer mit. Versucht man natürlich dann halt auch die nächsten Steps zu machen. Ich finde es schade, dass man die genannten Spieler dann gleich in Verbindung bringt, dass die eigentlich nicht zur Union passen. Das wird den Spielern nicht gerecht, weil natürlich ein Robin Gosens zum Beispiel, ich erlebe ihn jeden Tag an der Försterei, in jedem Training, auch in den Spielen halt, der ist mit voller Hingabe versucht, sein Bestes zu geben. Das sind die anderen genannten halt auch, die schon da waren und die neu hinzugekommen sind. Vielleicht war das Bild der Vergangenheit so, dass man halt in Anführungsstrichen vielleicht No-Names verpflichtet hat, die sich dann extrem gut entwickelt haben. Mhm. Halt, ja. Und wenn man dann von einem Aufsteiger zum Champions League-Aspiranten oder zu einem Champions League-Teilnehmer wird, dann hast du natürlich die Idee zu versuchen, den Kader konkurrenzfähig zu machen für alle Wettbewerbe. Ja. Ja. Und das ist das, was versucht wurde, und ich kann das zu 100% aus der Entfernung, weil ich war damals nicht in der Verantwortung, nachempfinden, weil natürlich der Hunger nicht aufhört, man will den Erfolg weiter kompensieren, man will weiterhin eine gute Rolle in der Liga spielen halt und gleichzeitig wenn man in Madrid ist, das ist was Außergewöhnliches für Union Berlin. Ja, und dann versucht man zu sagen, jetzt haben wir die Chance, eine gute Champions-League-Saison zu spielen, gleichzeitig in der Liga nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und dann versucht man natürlich, den Kader qualitativ zu verbessern mit Leuten, die diese Erfahrung schon mal gesammelt haben, etc. pp. Es gibt genügend Argumente, dass der Versuch, es so anzupassen, dass man konkurrenzfähig ist, dass das nachvollziehbar ist.
Stefan, es bringt ja auch nichts, immer nur zurückzuschauen. Seine Aufgabe ist ja klar, nach vorne zu schauen. Was glaubst du, was muss Union diese Saison erreichen, damit man sagt, alles okay?
Ich glaube, es ist erstmal wichtig gewesen, für den Verein eine gewisse Veränderung auch in der Führung zu haben. Mit Horst ist einer gekommen, der eine große Erfahrung hat, der weiß, wie das Geschäft läuft. Mit Bo Svensson, Trainer, der auch schon in Mainz kam und die Mannschaft stabilisiert hat. Ich glaube, das ist erstmal das A und O, Union wieder zu stabilisieren in der Bundesliga, eben nicht von Anfang an irgendetwas zu tun zu haben mit dem Abstiegskampf. Ich glaube, dass Union einfach dahin blickt und sagt, vielleicht so ein einstelliger Tabellenplatz, aber das gesicherte Mittelfeld, und zwar von Anfang an. Ich glaube, das muss das Ziel sein für Union. Ich muss aber dazu sagen, Union zu beurteilen oder einzuschätzen, ist unglaublich schwer, weil es wirklich in beide Seiten oder auf beiden Seiten ausschlagen könnte. Also der Weg ein Stück weit nach oben, aber es kann auch so eine Saison werden wie im letzten Jahr. Ich glaube, das ist sehr schwer einzuschätzen.
Wir sehen hinten auf der Wand deine T-Online-These, die sich eben mit Union beschäftigt. Und du sagst da, auf das neue Führungsduo hält Svensson wartet eine verzwickte Aufgabe. Denn von Rückkehr zu alter Form bis zu erneutem Katastrophenjahr scheint in Berlin alles möglich. Die Eisernen sind für dich, die Wundertüte dieser Bundesliga-Saison. Nun berichtest du über Union, berichtest aus Berlin. Was erwartet sich das Umfeld? Was erwartet der Union-Experte von den Eisernen?
Ich glaube, dass alle in Köpenick zunächst mal froh sind nach drei völlig surrealen Jahren, wenn es wieder mal ein halbwegs normales Jahr gibt. Das heißt, keine Europacup-Fantasien und auch keinen epischen Abstiegskampf, der dann in der letzten Sekunde erst sozusagen gesichert ist oder der Klassenerhalt, der gesichert ist. Ich glaube, eine wichtige Komponente, die bei Union wiederzuerkennen ist, ist das Lachen zurück. Das ist in der vergangenen Rückrunde komplett verloren gegangen. Natürlich durch die Talfahrt, durch die sportliche Misere. 15 Spiele in Folge nicht gewonnen, 14 davon verloren. Nagelt mich jetzt nicht fest, ob die Zahl stimmt, aber die Größenordnung ist entsprechend richtig. Und unter Nenad Bjelica, der Union, sagen wir mal, ein bisschen aufgebrochen hat aus dieser Lethargie, hat sich aber relativ schnell gezeigt, das passt nicht zusammen. Mannschaft und Trainer passen nicht zusammen. Jetzt ist Bo Svensson zurück, so wie ich ihn bisher erlebt habe, ein sehr sympathischer, ein sehr lockerer, aber auch ein sehr in seinen Ansprachen und in seinen Anforderungen klarer Trainer. Und das ist genau das, was die Mannschaft braucht. Vertrauen zu spüren, einen Trainer zu haben, der auf die entsprechenden Belange der Spieler eingeht. Und das ist auch etwas, was der ganze Verein braucht. Daraus zieht er seine Kraft. Wenn das Lachen zurück ist, wenn praktisch alle alles dafür tun können, dass die Profis ihrem Beruf nachgehen können, das hat Union immer ausgezeichnet. Das war in der vergangenen Saison nicht immer der Fall.
Ist das eine Aufgabe, die du auch bei dir verortest? Also wieder eine positivere, eine optimistischere Stimmung zu schaffen?
Also da wird es mir ja leicht gemacht, weil die Menschen um mich herum, angefangen vom Präsidenten bis hin zum einzelnen Fan, ich das tagtäglich erlebe, halt ja, dass die Menschen diesen Verein lieben und intensiv begleiten halt ja und alles für diesen Club tun. Und wir in der Verantwortung müssen das aufnehmen und deswegen, wie gesagt, machen es die Menschen uns einfach. Genau dieses Lachen, diese Überzeugung auf den Platz zu bringen, so Fußball zu spielen, dass er erfolgreich ist. Und das ist das, was wir uns vornehmen. Wir werden nicht, ich muss immer wieder meinen Präsidenten erwähnen, weil er es halt klipp und klar auch gesagt hat und so eindeutig auch formuliert hat, wir werden nicht aufhören, unseren Ehrgeiz abzulegen. Halt. Ja, wir werden versuchen, das Maximale herauszuholen aus der Saison. Nichtsdestotrotz hat die letzte Saison gezeigt, dass es halt auch in der Liga sehr, sehr schnell anders gehen kann. Diese Erfahrung, die da gesammelt wurde, die nehmen wir mit in die neue Saison. Und das ist natürlich dieses Ziel, möglichst wenig in diesen Stress hineinzukommen. Und das nehmen wir uns für die Saison komplett vor. Mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, mit der Unterstützung, die wir tagtäglich erfahren und bekommen. Und deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird.
Andererseits.
Andererseits der Start, wenn wir mal ehrlich sind, der war dann doch schon ein bisschen rumpelig. Ne? Das Pokalspiel in Greifswald, wo alle eigentlich gedacht hatten, die Mannschaft ist auch für solche Spiele schon viel, viel weiter, hat mich zumindest über weite Strecken ernüchtert. Und in Mainz hat auch logischerweise noch nicht so viel zusammengepasst, wie es vielleicht, also da ist noch sehr viel Luft nach oben, habe ich erkannt.
Ja. Es wäre schön, es wäre auch fatal, wenn es nicht mehr so wäre, dann hätten wir ja nichts mehr zu tun. Ja. Nein, natürlich. Wir alle wissen, die DFB-Pokal, das ist immer die Mannschaften.
Kommen nicht mit den eigenen Gesetzen jetzt.
Nein, die Mannschaften, auf die man da
und
trifft. Die, ja, ich weiß, ja, ich tue es sowieso nachher rein, von daher ist wurscht, was ich jetzt sage. Die Mannschaften, die da schon im Wettkampf sind, man nimmt sich immer vor, das dementsprechend anzugehen. Es gelingt wirklich wenigen Vereinen in dieser Runde dann halt auch für Klarheit zu sorgen. Das ist uns auch nicht gelungen. Gerade der Anfang hat dazu geführt, dass es eine wackelige Partie gewesen ist. Bei der nächsten Auslosung interessiert es natürlich keinen mehr, aber es ist, wir wollten da auch besser und anders agieren. Hat uns aber geholfen für das Spiel in der Woche auf das erste Bundesligaspiel, weil ich glaube schon, dass wir, jeder, der mal in Mainz gespielt hat, weiß, wie eklig das ist. Man muss da erstmal sich behaupten, man muss da erstmal dagegenhalten. Wir sind in Rückstand geraten, sind aber dann zurückgekommen, hatten Phasen, wo wir eigentlich dieses Spiel hätten auch gewinnen können, aber auch Phasen zum Schluss, wo wir es verlieren hätten können. Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis, es ist ein guter Auftakt gewesen, Luft ist nach oben, es ist überhaupt gar keine Frage. Wir sind auch noch nicht fertig in den Planungen, aber es ist, war ein guter Auftakt gegen nicht leichten Gegner, der im Übrigen letzte Saison vor uns gestanden hat.
Absolut. Weil du von, Alfred, wir müssen eine kurze Pause machen, weil du von den Planungen sprichst. Wir schätzen das ja sehr, wenn sportlich Verantwortliche in dieser Phase, wenn das Transferfenster so langsam dann zum Ende kommt, zu uns kommt, Olli Runert und du, ihr macht das gemeinsam. Er ist einen Schritt zurückgegangen. Auch darüber wollen wir gleich sprechen. Und was noch passieren muss, was noch passieren wird bei Union, soweit das Horst Held uns verraten kann. Es gibt ja ein paar Wünsche noch am Kader, in der Mannschaft was zu tun, sowohl auf der Einkaufs-, vielleicht auch auf der Verkaufsseite. Darüber sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Hat sie gesagt, eine kurze Pause. Wir sind schon wieder zurück bei uns im Stahlwerk Doppelpass, sind mittendrin im Gespräch mit Horst Held über Union. Aber Alfred, ich habe aus dem Augenwinkel kurz vor der Verabschiedung in die Pause wahrgenommen, dass du dich zu Wort melden wolltest. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, ich glaube, was wir uns beim Thema Union ist, immer zu leicht machen. Also wir tun jetzt ja so, als hätte da jetzt, wäre da Katastrophen passiert und die DNA müsste neu erfunden werden. Fischer und Runert haben ja einen guten Job gemacht, einen super Job sogar, sonst wären sie nicht in der Champions League gelandet. Dann wurden ein paar falsche Entscheidungen, aber ich will noch mal daran erinnern, dass sie natürlich versucht haben, einen Kader zusammenzustellen für die Champions League. Und das haben wir ja alle gut gefunden. Also den Transfer von Bonucci haben wir alle gut gefunden und im Nachhinein sagen wir alle, es war eine Katastrophe. Ich glaube, der einzige Fehler war, und das hat mit der DNA zu tun, war der Umzug ins Olympiastadion in der Champions League. Das hat, glaube ich, nicht gepasst, war angeblich alternativlos. Aber jetzt zu sagen, es war alles, was passiert ist, war katastrophal. Ich glaube, das machen wir uns viel zu einfach.
Der Umzug ins Olympiastadion zur Champions League war tatsächlich alternativlos. Der Verein hat sich da auf höchster europäischer Ebene einem Publikum präsentieren können, wie es in der Alten Försterei nicht geschafft hat. Und man kann wieder über die Wucht kommen. In der Alten Försterei ist Real Madrid denn vielleicht, bricht denn vielleicht zusammen am Ende? Das können wir natürlich diskutieren. Ich hätte da allerdings auch nicht dran geglaubt. Nur den Menschen die Möglichkeit zu geben, die, und das ist ja, sag mal, eine Problematik bei Union, die Alte Försterei hat 22.012 Plätze, der Verein hat inzwischen knapp 70.000 Mitglieder. Das bedeutet, dass jeder irgendwann mal ein Heimspiel bekommen kann, ist total schwierig. Den Menschen diese Option zu geben, war total richtig. Und die Wucht, die im Olympiastadion entstanden ist, ich erinnere mich vor allen Dingen an das Rückspiel gegen Real Madrid, das war gigantisch. Und also dieser Umzug hat dem Verein mehr Pluspunkte gebracht, glaube ich, als wenn er in der Alten Försterei geblieben
wäre. Ja, das hat Olli Runert hier bei uns in der Runde auch mehrfach damals eben so gesagt, dass sie eben den Fans, die ja auch wirklich einen langen Weg gegangen sind mit Union, lange, lange Jahre, zweite Liga, eben auch die Chance geben wollten, dann Champions League zu sehen. Und deswegen war das, glaube ich, richtig, ins Olympiastadion zu gehen. Wie ist das, die Zusammenarbeit mit Olli Runert? Er ist einen Schritt zurückgegangen, ist jetzt Kaderplaner, glaube ich, nennt sich die Position. Du bist ihm vorgesetzt, ihr kennt euch aus Schalke. Trotzdem ist das ja erstmal, wenn man draufschaut, nicht ganz einfach zu sagen, ja, okay, ich gehe eins zurück und bleibe trotzdem motiviert dabei. Aber scheinbar, zumindest beobachte ich das von außen, funktioniert es sehr harmonisch.
Es wirkt nicht so, es ist auch so. Es ist ja auch bewusst gewählt von Oliver, der wirklich mit vielen anderen halt maßgeblich dran die Verantwortung hat, dass Union diesen rasanten Weg genommen hat. Also viele richtig gute Entscheidungen getroffen im Team mit vielen anderen guten Menschen, die für Union denken und Entscheidungen treffen halt. Und das war wirklich ganz gut, aber es war auch sehr intensiv für Olli. Und deswegen hat er diese Entscheidung getroffen und deswegen klappt das auch ganz hervorragend. Normalerweise ist ja dann so, wenn so ein Wechsel stattfindet, der eine wird entsorgt und ja, der andere fängt neu an. Das ist bei uns jetzt anders. Wir machen das jetzt zusammen im Übergang bis zum Ende dieser Transferperiode. Dann habe ich am Ende die zukünftige alleinige Verantwortung. Aber dadurch, dass wir so einen fließenden Übergang haben und Olli auch schon viele Gespräche mit dem einen oder anderen Spieler geführt hat, den Kader, den man ja grundsätzlich plant, ja nicht erst im Juni anfängt, sondern diese Gespräche, die fangen ja schon weitaus früher an, um Spieler zu holen, Spieler auch abzugeben. Dadurch, dass es schon so im Fluss war, haben wir uns entschieden, das gemeinsam zu machen. Das klappt ganz hervorragend.
Die entscheidende Frage ist aber noch nicht beantwortet. Wer wird der neue Stürmer bei Union? Wer ist der Mann, der Tore garantiert, der die Fantasie mitbringt, dass Union tatsächlich in der Offensive wieder gefährlich ist? Jordan Sibachö haben wir jetzt zweimal gesehen. Wirkt für mich ungelenk, wirkt für mich schwerfällig, auch in Gedankengängen. Alles, was Kevin Volland ist, noch verletzt, noch angeschlagen, ist für mich sowieso kein klassischer Mittelstürmer. Chris Bedia, bei allem Respekt, hat nie die Bundesliga-Tauglichkeit nachweisen können, ist jetzt zu Hull City ausgeliehen. Wenn man mit Olli Runert jemanden hat, der Union so lange gut geführt hat, jetzt kommt frische Kompetenz dazu, wo ist der Stürmer? Fragezeichen.
Wir haben noch Zeit bis zum 1. September.
Genau, es ist ja noch ewig Zeit. ich würde jetzt ungern auf einzelne Positionen eingehen, aber dass wir natürlich noch Lücken haben in dieser Transferperiode, das steht außer Zweifel. Ich würde aber schon Jordan auch verteidigen wollen, weil er für uns nicht nur das Messbare ist, wie viele Tore er tatsächlich macht, sondern er ist für uns dahingehend ein sehr, sehr wichtiger Spieler, weil er halt der Stürmer ist, der halt auch Angriffe initiiert, weil er halt den Ball gut behauptet.
Aber
wir gehen ins Detail.
Nein, aber das ist in Ordnung, das darfst du ja. Aber ich wollte nur sagen, aber es ist ja sicherlich schon so, dass das, also der Sturm, der offensive Bereich dieses Kaders schon ein Feld ist, wo ihr euch vorstellen könnt, nochmal Qualität dazu zu holen.
Definitiv, allein schon die Entscheidung, Chris Bedia auszuleihen nach Hull City, das ist, glaube ich, der bessere Weg für ihn jetzt, beinhaltet ja, dass wir da halt an Quantität ein Manko haben und deswegen werden wir da sicherlich auch noch vor Ende der Transferperiode eine Entscheidung treffen.
Und auf jeden Fall, auch wenn ihr niemanden verkauft, also das geht auch, ja? Gut,
natürlich.
Trotzdem, die Frage ist ja, Robin Gosens, der sehr enttäuscht war, dass er nicht bei der Europameisterschaft dabei war, der aber auch jetzt keine überragende Saison gespielt hat letztes Jahr bei Union, war immer wieder zu hören, ja, es gibt Gedanken bei ihm auch zu gehen, es gibt Interesse auch aus Italien, aus anderen europäischen Ländern. Jetzt hat er gestern gespielt, haut sich rein, wie du sagst, trainiert gut. Kann es da auch sein, dass noch was passiert? Oder glaubst du, Robin Gosens bleibt Unioner zumindest bis zum Winter oder für den Rest der Saison?
Also für uns ist es natürlich schon so, dass wir versuchen werden und müssen auch die größtmögliche Qualität im Kader zu halten. Spieler, die die Qualität nachgewiesen haben, da haben wir viele Spieler davon, die das schon unter Beweis gestellt haben, damit wir tatsächlich halt auch konkurrenzfähig sind, damit wir nicht in der Lage in eine Situation hineinkommen, die uns Stress bereitet. Und deswegen ist es klar ausgesprochenes Ziel, die beste Qualität innerhalb des Kaders zu behalten. Natürlich gehört es auch dazu in einer Transferperiode, dass es Anfragen gibt, dass es Interessenten gibt, dass Spieler, das ist auch deren gutes Recht, sich mit anderen Vereinen auseinandersetzen halt. Das tun wir ja auch und das gehört auch dazu. Aber am Ende entscheiden wir gemeinsam in der Verantwortung, was wir für richtig halten. Und das ist auch nicht verkehrt und nicht schlimm, dass Spieler sich mit anderen Vereinen auseinandersetzen. Wichtig ist immer, wer kann die Entscheidung treffen und das können wir in vielerlei Hinsicht und von daher, Robin ist da, Robin hat einen Vertrag, Robin macht das gut und von daher gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen.
Bei Robin Gosens ist für mich die entscheidende Frage, wie zufrieden ist ein Spieler, der wieder zurück in die Nationalmannschaft möchte, aber vielleicht die Perspektive bei Union Berlin nicht mehr so gegeben sieht, wieder zurückzukehren, sondern sich dann logischerweise versucht, mit der nationalen, nennen wir es mal, Top-Club anzuschließen. Abgesehen von der Einnahmemöglichkeit, die Robin Gosens natürlich ermöglicht.
Genau, ich glaube aber, dass wir da einen guten Bundestrainer haben, der Ahnung vom Fußball hat und der nicht nur das einzige Messbare ist, ob ein Spieler international spielt oder nicht, sondern der tatsächlich im Detail darauf achtet, wie sich ein Spieler präsentiert in der Bundesliga, weil das ist eine starke Liga, sich da zu behaupten und für Furore zu sorgen, tut jedem Spieler gut und hilft ihm eben auch zur Nationalmannschaft zu kommen. Deswegen glaube ich nicht, dass das alleinige Kriterium ist, nur in der Euroleague oder in der Champions League zu spielen, sondern Leistung auf dem Platz ist entscheidend. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Und diese Chance hat jeder Spieler und die hat natürlich auch Robin bei uns, indem er halt gute Leistungen im Ligabetrieb abliefert und dann hat er auch gute Chancen bei der Nationalmannschaft.
Aber wie immer bei allen Spielern, die schon mal oben gespielt haben, die international gespielt haben, sie wünschen sich natürlich in der Regel bei einem Verein zu sein, der auch Europa League oder Champions League spielt. Das ist
ja,
Union
das
jetzt
Reisen
nicht.
Ist auch anstrengend und von daher, es hat auch Vorteile, wenn man nur Bundesliga spielt.
Ja, genau, Horst. Okay.
Gott sei Dank, mit
Schmerzen. Wir sind gespannt, wie sich das da entwickelt, was sich noch tut im sich langsam schließenden Transferfenster vor dieser Hinserie. Danken dir, Horst, erstmal für den Besuch und kommen gleich zum VfB Stuttgart, auch ein Verein, mit dem du große Erfolge erzielt hast. Die haben letztes Jahr die Vizemeisterschaft geholt, aber den Saisonstart in der Bundesliga ziemlich verhauen. Freiburg unter dem neuen Trainer Julian Schuster gewinnt das baden-württembergische Derby 3:1. Darüber sprechen wir gleich und wir blicken auch noch kurz auf die Nationalmannschaft, wo eine ganze Achse zurückgetreten ist. Das nach einer kurzen Pause hier. Stahlberg, Doppelpass, bis gleich. Reinspaziert das Airport Hilton, diese beeindruckend große Halle, hat die Pforten geöffnet für den Stahlberg Doppelpass am ersten Bundesliga-Wochenende der neuen Saison. Und ich habe Ihnen gesagt, wir sprechen gleich über eine Mannschaft, die ja das erste Spiel nicht so richtig hingekriegt hat. Ruth.
Genau, und da sind wir beim Vizemeister, der nach 15 Jahren mal wieder Champions League spielt.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Wir sind beim VfB Stuttgart, ist ja euphorisch reingekommen eigentlich in diese Saison, nachdem man weiß, also Champions League steht an, sie haben so eine tolle letzte Saison hingelegt, gab ein bisschen Bewegung im Kader, also da haben wir Girassi weg, aber dafür Demirovic, Chabot, Touré, Unda fest verpflichtet, um nur ein paar zu nennen. Sie haben knapp nur im Supercup gegen Leverkusen verloren, sie spielen am Dienstag noch Pokal und eigentlich dachte man, das geht ja schon gut los mit diesem frühen Treffer von Demirovic gegen Freiburg, schon in der zweiten Minute. Hat also Demirovic gegen seinen Ex getroffen und das war wirklich sehenswert mit diesem Seitfallzieher, den er uns hier nochmal präsentiert. Allerdings hat man sich gefragt, was war danach los? Ab der 26. Minute wurde nicht mehr viel gejubelt, schon gar nicht Torchancen rausgeholt, denn dann war Freiburg am Drücker und die haben eins ums andere gemacht, drei nämlich an der Zahl und am Ende 3:1 dann eben noch gewonnen gegen die Stuttgarter. Und das stellt die Frage in den Raum, wie gut ist der Vizemeister denn eigentlich in dieser Saison? Also sie haben natürlich hohe Ziele, aber der Auftakt ist schon mal nicht geglückt. Was sagt ihr?
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Ja, Stefan, normalerweise ist es ja auch fast ungehörig, nach einem Spiel schon irgendwie ein Urteil abzugeben. Aber was ist deine Erwartung für den VfB Stuttgart in dieser Saison? Können die wieder so ein tolles Jahr hinlegen wie in der vergangenen Saison? Oder wäre das dann eine Riesenüberraschung für dich?
Ich glaube schon, dass sie sich für das internationale Geschäft qualifizieren. Der Start war jetzt nicht gut, aber hier muss man auch sagen, genauso wie Horst vorhin gesagt hat, ist es nicht einfach in Mainz zu bestehen, ist es auch nicht einfach in Freiburg zu bestehen. Eine sehr unangenehme Mannschaft, vor allen Dingen zu Hause. Die Stuttgarter haben gestern, muss man sagen, kein gutes Gesicht abgegeben. Das muss man sagen. Vor allem, wenn man noch ein bisschen den Supercup in Erinnerung hat, wo sie wirklich wieder richtig guten Fußball, diesen VfB Stuttgart-Fußball gezeigt haben, haben sie es gestern nicht abrufen können. Sie haben enorme Abwehrsorgen. Stiller wieder in der Innenverteidigung gespielt. Das ist natürlich nicht optimal. Das sagt ja auch Sebastian Hoeneß immer wieder, dass sie da Probleme und Baustellen nach wie vor haben. Und das wird halt in der Bundesliga bestraft. Und wir haben ja noch 33 Spieler. Also ich bin da guter Dinge. Ich bin da. Warum lachst du jetzt?
Nein, gar nicht.
Wir sind ja 33.
Ja, du hast recht.
Du hast recht. Wolltest du das 3 Euro zahlen?
Nein, ich wollte dir recht.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich jetzt relativ schnell fangen werden und auch ihr altes Gesicht zeigen und dann auch in der Tabelle wieder nach oben kommen und sich auch qualifizieren für das internationale Geschäft, weil da einfach so viel auch Hunger und auch Qualität vorhanden ist.
Aber es sind natürlich eine ganze Menge auch richtig Etablierte weggegangen, ja, mit Ito, mit Anton, eigentlich die komplette Innenverteidigung. Guirassy, der Mann, glaube ich, 28 Tore geschossen hat letztes Jahr. Trotzdem deine Erwartungshaltung auch so positiv für die Saison des VfB?
Auf jeden Fall, weil ich auch finde, dass sie sich in der Defensive mit Chabot sehr gut verstärkt haben. In der Offensive, ich halte Demirovic für eine Vollrakete. Ich meine, er hatte in der vergangenen Saison an fast der Hälfte aller Augsburger Tore seine Füße im Spiel. Und ich fand das tatsächlich auch bemerkenswert, weil die Pause ist vorbei. Wir sehen den Supercup, wir sehen einen VfB wie in der Vorsaison voller Power. Und dann gehen die gestern in Führung und du denkst, Wahnsinn, diese Truppe. Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund an wie der Stecker gezogen, ging plötzlich gar nichts mehr. Irgendwo habe ich jetzt schon gehört, sie müssen aufpassen, nicht Union 2.0 zu werden. Aber bitte das Ganze nicht zu hoch werden. Sie hatten massive Verletzungssorgen, du hast gesagt, in der Defensive. Roux verletzt, Zagadou verletzt, Keitel verletzt. Dementsprechend abwarten.
Also ich glaube, wir unterschätzen diese Doppelbelastung mit der Champions League natürlich schon. Deswegen,
aber die gab es ja bisher jetzt noch nicht. Also
gar
das
nicht,
ist
letztes Jahr überhaupt nicht.
Nee, aber auch in dieser Saison bisher noch nicht.
Und Union 2.0 ist deswegen für mich, ich wünsche es nicht, aber möglich. Wir haben auch mehr Spiele in der Champions League als bisher. Also die ist ja aufgestockt worden, die Champions League. Bin mal gespannt, wie sie das und so. Ich meine, der Kader ist jetzt nicht so breit aufgestellt wie in Dortmund zum Beispiel oder in München oder in Leverkusen. Also ein paar Sorgen mache ich mir da schon.
Ist denn diese Doppelbelastung, von der wir da sprechen oder von der Alfred spricht, nur eine physische Thematik oder ist es eher auch was zwischen den Ohren stattfindet, dass du jetzt irgendwie doch anders in die Saison gehst?
Na, zwischen den Ohren ist viel schlimmer. Ja, weil physisch ist jeder Spieler in der Lage, in der Bundesliga diesen Rhythmus hinzubekommen. Du trainierst ein bisschen weniger, du bereitest dich auf die Saison dementsprechend halt in der Vorbereitung vor. Halt, ja, aber diese emotionalen Momente.
Du hast es ja auch erlebt, 2007 seid ihr Meister geworden sogar, der VfB, dieses Jahr Vizemeister, dann Champions League danach. Ist ja auch nicht alles optimal gelaufen, ne?
Genau, natürlich ist es dann hilfreich in einem Kader, wenn du Leute hast, die dies schon mal erlebt haben, halt, weil es wirklich was Besonderes ist, in der Champions League zu spielen. Das fängt mit der Hymne an, hört mit dem Reisen tatsächlich auf. Du spielst immer abends, teilweise kommst du dann halt auch dementsprechend nicht weg, musst am nächsten Tag erst zurückfliegen, kannst in der Nacht nicht schlafen, weil du durch im Kopf nochmal das Spiel durchgehst, alles schon mal erlebt, Stefan, du weißt, wovon ich rede. Und dann kommt das nächste Spiel in der Bundesliga, wo Routine eintritt, wo du dann natürlich als Champions League-Teilnehmer erwartest, dass du halt auch die Punkte einfährst. Also das ist eine Herausforderung. Und wenn du einen Kader hast, der das noch nicht erlebt hat, ja, Menschen um den Kader herum, die das noch nicht erlebt haben oder lange Zeit nicht erlebt haben, dann ist das eine Herausforderung, das zu managen.
Ich glaube, jetzt wird sich zeigen, wie gut Sebastian Hoeneß als Trainer wirklich ist. Wir haben ihn letzte Saison alle gefeiert, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat, wie er sie nach vorne gebracht hat. Aber jetzt genau das zu moderieren, den Spielern, sagen wir mal, eben nicht diese, dass die Spieler nicht diese Flausen in den Kopf bekommen, oh, jetzt ist Champions League und wir verlassen jetzt mal diese Basic-Bundesliga, das zu moderieren und auch diese Erwartungshaltung zu kanalisieren, ich glaube, das ist jetzt eine der wichtigsten Aufgaben, die der Trainer haben kann.
Aber ich glaube zu wissen, dass du ihm das mehr als zutraust, dem Sebastian, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er kann sich ja überall Ratschläge holen, ja, von den ganz, ganz Großen. Also der wird schon wissen, wie man das moderiert oder auch führt. Ich glaube, da sind sie sehr gut aufgestellt und auch klar im Kopf. Es ist halt so, wenn man in der Champions League dann spielt, ja, es sind Spiele mehr, es sind zwei genau an der Zahl, sind es dann doch die Reisen, ja, diese Auswärtsreisenspiele, die du dann antreten musst, Horst hat es gesagt, wo du abends nicht zurückkommst, dann kommst du am Donnerstag irgendwie wieder auf deinen Trainingsplatz, musst aber am Wochenende dann am Samstag gegen Bochum oder wie auch immer spielen. Das ist schon unangenehm, das hat dann doch viel mit dem Kopf zu tun. Ich wünsche es mir für den VfB Stuttgart und ich glaube auch, dass sie es hinkriegen.
Wir machen an der Stelle einen kurzen Exklusivspot, sind in 30 Sekunden schon wieder hier. Und dann würde mich noch interessieren, wie ihr euch den Einstand von Julian Schuster fandet. Ich finde, Freiburg hat sich gestern extrem gut verkauft. Darüber sprechen wir gleich. Eine halbe Minute geht schnell vorbei. Da sind wir schon wieder in unserer Runde. Stefan. Wenn du als Julian Schuster, neuer Trainer vom SC Freiburg, auf so eine ikonische Persönlichkeit wie Christian Streich folgst, dann wünschst du dir wahrscheinlich so einen Einstieg, so ein Erfolgserlebnis gegen den baden-württembergischen Konkurrenten. Was hältst du von Julian Schuster? Ich höre aus Freiburg nur Gutes über ihn als Trainer und als auch Persönlichkeit.
Dem kann ich mich anschließen, habe ich auch gehört. Sehr sympathisch, authentisch, sehr nah auch mit den Spielern. Und er vertraut den Jungs auch. Ich meine, er muss ja da jetzt nichts groß verändern, sondern er übernimmt ja das, was Christian Streich im Endeffekt ja auch über Jahrzehnte aufgebaut hat. Vielleicht ein paar Stellschrauben, aber ansonsten sind die Freiburger mit einer großen Euphorie in die Saison gegangen, haben gestern wirklich richtig gut performt. Wenn du mich jetzt fragst, wo geht die Reise für Freiburg hin? Wir haben nur noch 33 Spieltage.
Immer noch,
ne? Immer noch.
Ja. Nein, aber Freiburg ist ja vom Kader, von der Erfahrung in der Mannschaft und so weiter so gut aufgestellt, dass die normalerweise keine Probleme kriegen sollten. Und wenn du nicht ins internationale Geschäft kommst, in Freiburg geht die Welt eben auch nicht unter. Das ist ja schon ein Vorteil für so einen jungen Mann, oder?
Ja, definitiv. Aber Julian war schon ein sehr intelligenter Fußballer, immer sehr, sehr mannschaftsdienlich, auch sehr erfolgreich gewesen, hat eine tolle Karriere als Spieler gehabt, aber wie gesagt, er war immer Führungsspieler und das sind natürlich dann halt auch gute Kriterien, um ein guter Trainer zu werden und zu sein. Und ich wünsche ihm das, weil ich ihn natürlich auch kenne von all den Jahren und ich drücke ihm die Daumen. Wenn er halt gegen uns endlich gewinnt, ist es noch umso besser.
Das werden wir dann sehen. Aber ja, dass du dir das wünschst, verstehe ich. Wir haben Alfred vorhin schon mal angedeutet beim Thema Nuri Sahin, Vincent Kompany bei Bayern. Viele, viele junge, viele unerfahrene Trainer. Ist da jetzt gerade ein Generationswechsel in der Bundesliga, der sich vollzieht?
Ja, offensichtlich. Also wenn man in die Pässe guckt, ganz sicher. Ja. Ob das jetzt geplant ist oder Zufall ist, weiß ich nicht. Aber da kommen immer mehr junge Trainer, ganz oben mit Julian Nagelsmann ja auch beim DFB. Ja, das scheint ein Trend zu sein. Also wir hatten ja mal eine Zeit, da waren wie Otto Rehagel und Co. eher Ältere auf der Bank, aber das hat sich jetzt komplett gedreht.
Das hat sich gedreht und ob das erfolgreich ist, dieser Trend hin zu eher jungen Trainern, das werden wir sehen. Aber sagen wir mal, das, was wir bei der EM gesehen haben vom jungen Bundestrainer, lässt hoffen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und kommen dann eben zur Nationalmannschaft. Naja, nicht ganz überraschend. Ja, Toni Kroos, Rücktritt, dann kam Thomas Müller, dann İlkay Gündoğan. Rudi Völler hat bei uns am letzten Sonntag schon Manuel Neuer was angedeutet. Der ist auch zurückgetreten. Das ist schon eine Menge an Qualität, die aus der Fußballnationalmannschaft abtritt. Wie kann das kompensiert werden? Versuchen wir zu klären. Nach ein paar Minuten Geduld melden wir uns wieder hier mit dem Stahlwerk. Nochmal reinspazieren, dabei sein beim Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Zum letzten Mal am heutigen Sonntag. Erster Bundesligaspieltag läuft. Gleich noch zwei Spiele. Die Bayern spielen ja auch. Aber Stefan, wir wollen über die Nationalmannschaft nochmal sprechen. Nach der EM hat Toni Kroos, das war klar, dass er seine Karriere ganz beendet. Thomas Müller ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Dann der Kapitän İlkay Gündoğan, obwohl Rudi Völler letzten Sonntag noch gesagt hat, würde mich überraschen. Und jetzt eben auch noch Manuel Neuer. Macht dir das Sorgen? oder findest du es folgerichtig?
Nein, ich finde erstmal alle Entscheidungen folgerichtig und auch gut, auch mit Manuel Neuer, dass er das getan hat vor Start der Nations League, dass da Klarheit herrscht, auch im Hinblick dann auf die WM oder die Qualifikation, besser gesagt, für die WM. Alle haben sich großartig, finde ich, verabschiedet, wirklich. Sorgen mache ich mir nicht, auf der Torhüterposition sowieso nicht, weil da sind wir seit Jahrzehnten sehr, sehr gut aufgestellt. Und auch im Mittelfeld oder welche Position auch immer. Man hat jetzt Zeit, um etwas zu finden, aber das Gerüst steht ja so oder so.
Alfred, du hast geschrieben in der Bild, jetzt muss Nagelsmann zeigen, was er wirklich kann. Wie meinst du das?
Naja, er hat ja mangels Zeit nicht ganz viel verändern können, nachdem er den Job von Hansi Flick übernommen hat. Und es ist ja jetzt, du hast recht, es ist jetzt die Qualität gegangen, die kann man möglicherweise ersetzen. Aber es sind insgesamt die Erfahrung von fast 500 Länderspielen. Und das wird die Mannschaft verändern. Und da muss Julian Nagelsmann jetzt zeigen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Also wer wird sein Kapitän? Wer spielt rechts hinten? Ist das wieder Kimmich, obwohl der bei Bayern München wieder defensiv auf der Sechs spielen soll? Hat er ganz neue Ideen, wie löst er die Mittelstürmerposition, also weiterhin mit Havertz oder doch vielleicht Bayer als kommenden Mann. Also jetzt hat Julian Nagelsmann die Chance und aber auch die Verpflichtung zu zeigen, was er wirklich kann. Das habe ich damit gemeint.
Und da werden wir sehr genau hinschauen auf die ersten beiden Länderspiele gegen Ungarn und dann in den Niederlanden. Die Länderspielpause ist ja nicht mehr weit weg, dann geht es schon weiter mit der Nationalmannschaft. Jetzt geht es erstmal weiter mit Ruth.
Die Tradition behalten wir bei.
Ja, auf jeden Fall.
Spenden zum Schluss, aber auch den Hinweis, dass der Doppelpass weiterhin auf Tour geht. Das heißt, auch im Herbst gibt es dann neue Termine. Und demnach würde ich Ihnen doch empfehlen, sich direkt schon mal anzumelden. Vielleicht ja dann auch in einer Stadt in Ihrer Nähe. Dann kommen wir zu den Spenden. Herzlichen Dank an die Bayern-Freunde Alp. Ja. Ja, die sind lautstark vertreten hier. FC Auetal, Sparte Fußballtennis. Studio Carmen Schere, die Florida Boys und aus Effeltrich wurde auch gespendet. Vielen herzlichen Dank. Das war's schon.
Dankeschön für die Spenden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Kommenden Sonntag haben wir natürlich wieder einen Doppelpass. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Aber schon heute gibt es tolles Programm noch bei Sport 1. Jetzt Bundesliga pur. Alle Tore, alle Spiele, die bisher gelaufen sind. Und um 18.10 Uhr heute dann der Supercup der Frauen. Wolfsburg gegen die Bayern. Lohnt sich also bei Sport 1 heute vor dem Fernseher zu bleiben. Danke für heute, für die engagierte Diskussion. Viel Erfolg, Horst, mit Union Berlin. Schönen Sonntag noch und bis ganz bald. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Und wer will? Prosit.
Prosit. Ah,